Casey.
The Dolphins win the
Casey. Casey. Yeah.
Intercepted by Minka Fitzpatrick.
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast zu den Miami Dolphins, eurer Franchise aus dem Süden Amerikas, aus den USA. Und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Wir sprechen über die Free Agents und wenn ich sage wir, dann bin natürlich nur nicht ich das, weil ich jetzt nicht mehrere Persönlichkeiten in mir trage, sondern Tobi und Micho sind natürlich wie immer auch mit dabei. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich freue mich immer, wenn ihr da seid, damit ihr das mal wisst.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch immer, so einen kompetenten Anchorman an unserer Seite zu haben.
Wunderbar. Und das Thema habe ich ja schon genannt. Und dann kann ich ja einfach gleich in die News eintauchen. Und bei den News fangen wir an mit einer nicht ganz so schöne Nachricht, und zwar ist unser Hall of Fame Linebacker Nick Buoniconti im Alter von 78 Jahren verstorben. Möge er seinen Frieden finden. Ja.
Ja.
Nick war Teil der Mannschaft, die uns die perfekte Saison beschert hat. Damals unter Don Shula war immer einer, der seine Meinung gesagt hat und hat nach seiner Karriere auch noch viel bewegt, war nicht nur auf dem Footballfeld, sondern auch neben dem Footballfeld ein Mann, der viel erreicht hat und hat nach der schweren Verletzung seines Sohns, der sich bei einem Tackle so schwer verletzt hat, dass er querschnittsgelähmt ist, hat er das Miami Project ins Leben gerufen, die sich genau um solche Fälle über Querschnittsgelähmte einsetzen, Ärzte und die den Leuten, die paralysiert sind, versuchen wieder ein normales Leben zu ermöglichen und auch viele Fälle inzwischen dabei sind, wo die Leute wieder gehen können. Und was er in seinem späteren Leben dann noch ins Leben gerufen hat, ist eine Stiftung oder ein Fonds bezüglich der CTE-Erkrankung, weil auch Nick Buoniconti an CTE erkrankt ist. Das ist die Krankheit, die viele auch als Boxersyndrom kennen. Es ist eine Art der Demenz, wenn ich richtig informiert bin. Und kommt dadurch, wenn man immer wieder Schläge quasi auf den Kopf bekommt, daher auch das Boxersyndrom. Und das ist ja das, wo viele Footballspieler aus dem Alter, das auch Nick hatte, jetzt erkrankt sind und dadurch an Demenz leiden. Und da habe ich euch in die Shownotes einmal einen Artikel zum Leben von Nick Buoniconti verlinkt und den Link zu einer Dokumentation über ihn und wie sein Leben war, wie er die Stiftung aufgebaut hat und wie es jetzt in den letzten Monaten um ihn aussah. Und das macht wirklich betroffen und einer unserer Franchise-Helden der damaligen No-Name-Defense. Habt ihr noch etwas, was ihr hinzufügen möchtet?
Nein, damit ist, glaube ich, so die Bedeutung für Nick auch außerhalb des Feldes, für die gesamte Franchise oder auch für Miami als Stadt an sich erwähnt. Also man kann es gar nicht genug würdigen, was er abseits des Platzes getan hat und wie er sich eingesetzt hat. Und ich glaube, er war auch einer der Ersten, der eben dieses Thema CTE mit nach oben auf die Agenda gesetzt hat, was jetzt auch gerade bei uns so erst in den letzten Jahren so wirklich deutlich wird, dass das wirklich riesige Gefahren sind, die da lauern. Da hat man ja vorher sich überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Und er war so mit einer der Ersten, die das wirklich offensiv dann auch in die Öffentlichkeit getragen hat.
einer der ganz großen Namen in Miami, sowohl als auf dem Footballfeld als auch daneben. Und es ist bitter. Es ist bitter, dass er von uns gegangen ist. Du hast es gerade eben richtig gesagt, einer unserer Helden, der sollte einfach nicht vergessen werden.
Ja.
Ja, wird er auch nicht. Also ich gehe schwer davon aus, dass man ihn und auch sein Wirken in Miami bewahren wird. Das, da gehe ich schwer von aus.
Durch seine Stiftung
genau.
Wird er nicht in Vergessenheit geraten. Und natürlich durch den Satz bei seiner Hall of Fame-Rede 2001, wo er sagte und da mit seinem Ring stand und dann sagte, ich liebe diesen Ring, weil es ist der einzige Ring, wo drin steht, dass wir kein Spiel verloren haben. Eine perfekte Saison.
Ja.
Ein wundervoller Mensch, der da leider zu früh von uns gegangen ist.
Definitiv.
Und dann würde ich jetzt in den News weitergehen und gerade frisch eingetroffen ist die Nachricht davon, dass ein anderer Nick jetzt bei uns angeheuert hat oder wir ihn unter Vertrag genommen haben, und zwar Nick DeLuca, Linebacker, und der hat bei den Jaguars gespielt, hat dort 164 Snaps in den Special Teams spielen dürfen und 76 Snaps in der Defense gespielt. Sind jetzt nicht so große Zahlen. Wir haben, also ich habe jetzt auf die Schnelle auch keine großen weiteren Daten gefunden. Ist euch der vorher noch aufgefallen, jetzt in den letzten 5 Minuten? Habt ihr noch die große Entdeckung machen können?
Nein, also ich tippe auch einfach darauf, Rainer Kemper, ich glaube nicht, dass er es tatsächlich schaffen wird, bei uns überhaupt in den Roster zu kommen.
Nein, gerade auch auf der Linebacker-Position wird das sehr, 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 sehr schwer haben. Und ich denke nicht, dass er da große Chancen hat.
Gut, da sind wir uns schon mal einig. Das können wir jetzt auch abhaken für diesen Podcast. Und dann geht von einem Spieler, den wir geholt haben, zu einem ehemaligen Spieler, den wir letzte Woche auch in den News hatten, und zwar Asiata, der zu den Bills gewechselt war und jetzt seine Footballschuhe an den Nagel gehangen hat, also in Rente gegangen ist. Hat dann noch ein Statement, dass er sich bei allen Leuten bedankt, die ihn auf dem Weg begleitet haben, also quasi das Übliche, würde ich sagen. Und also ich hätte da jetzt nicht mehr viel, was ich dazu sagen würde. Also genau genommen gar nichts. Tobi, vielleicht du als der Asiata-Fan, der
ja,
die Prediction damals gemacht hat. Ja,
ja, ich habe gesagt, wir haben da einen guten Fang mitgemacht. Ja, durch diverse Begleitumstände ist es dann leider nicht dazu gekommen. Ja, also man muss einfach sagen, er hat das auch selber dann erkannt. Es reicht einfach nicht mehr. Seine Motivation und auch sein Körper sind halt für die NFL nicht geeignet. Deswegen wendet er sich jetzt anderen Projekten zu.
Es sei ihm gegönnt.
Ja, also ich habe auf Instagram gelesen, er hat sich gerade ein neues Haus gekauft mit seiner Familie. Von daher, dafür hat es gereicht. Und naja, ich werde seinen Weg trotzdem weiter verfolgen.
Es bleibt in jedem Fall spannend. Und wo wir gerade bei spannend sind und Franchises, die nicht die Miami Dolphins sind, Tobi, du darfst gleich einfach weitermachen, was uns im Podcast so während der Saison begleiten wird, welche neue Rubrik wir quasi einführen werden. Da du da federführend bist, überlasse ich dir das.
Ja, es ist war immer schon mal so, dass ich im Rahmen der Spieltagsvorschauen, die ich für Facebook schreibe, unregelmäßig Kontakt zu einzelnen Franchises oder zu einzelnen deutschen Fanclubs der einzelnen Franchises hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, im letzten Jahr zum Beispiel mit den Packers oder so. Ja. Wir haben jetzt in der Vereinigung der deutschen Fanclubs, das ist die AFFG, American Football Fanclubs Germany, habe ich das mal angestoßen, und wir sind uns jetzt eigentlich alle relativ einig, dass wir das vertiefen wollen. Das heißt, dass die Kooperation der Fanclubs untereinander verbessert werden soll und wir also die Möglichkeit haben werden, in unserem Podcast entweder Teile oder wenn's gerade passt, auch einzelne Beiträge von anderen Franchises oder anderen Fanclubs über ihre Franchise zu hören, um in der Vorbereitung auf Spiele vielleicht da nochmal einen richtigen Einblick zu bekommen. Was ich als Bonbon noch versprechen kann, wo die Planungen noch laufen, wo wir gerade bei den Bills waren. Es hatte mich einer der Gang Green Germany von den Jets angesprochen. Wir haben wohl auch schon einen von den Bills mit im Boot und einer von uns würde dann auch noch dazu kommen, dass es da eine Folge eines Podcasts oder wie auch immer sie sich das vorstellen, nur rein für die AFC East geben wird. Das Problem an der Sache, was wir alle haben, was alle Fanclubs haben, ist die Tatsache, in dieser AFFG sind 31 Mitglieder oder 31 Fanvereine vertreten und in dem Podcast der AFC East meines Wissens auch 3 von 4.
Also was? Wer fehlt denn da?
Da dürft ihr mal raten, welche Fanclubs es bislang scheinbar nicht gebacken kriegen, sich daran zu beteiligen. Das sind die von uns vielfach geliebten und allseits immer beliebten Jungs aus Boston.
Und so, also ich verstehe nicht. So ein Deflate Balls Club wäre doch.
Ja. Die waren auch bei dem Treffen in Oberhausen nicht dabei, als einzige Franchise, wo halt jeder so seinen Vertreter hatte, nur die nicht. Und naja, vielleicht scheuen sie die Öffentlichkeit, ich weiß es nicht, aber vielleicht tut sich noch was. Wichtig für unseren Podcast. Wir werden die Möglichkeit haben, oder wir haben die Möglichkeit, vor jedem Spiel in der Regular Season, jetzt die beiden gegen New England mal ausgenommen, da Gastbeiträge zu bekommen oder vielleicht auch andere Dinge damit einfließen lassen zu können, um die Vorbereitung auf die Spiele noch weiter zu verbessern, dass ihr da auch einen Service kriegt.
Ja, vor allen Dingen, was ich daran schön finde, klar, ich bin kein New York Jets-Fan. Ich glaube, das kann man als Miami Dolphin auch nicht sein. Aber trotz allem bin ich Football-Fan. Und bei aller Rivalität genieße ich es einfach von wegen, wenn der Sport hier in Deutschland immer bekannter wird und immer weiter nach vorne gebracht wird.
Genau, und das ist auch das, was da im Vordergrund stehen soll. Natürlich wird die Folge der AFC East Prediction, wenn wir dazu drei Franchises sitzen, nicht ohne Frotzeleien und nicht ohne Sticheleien abgehen, weil ich kann nicht mit einem Jet am Tisch sitzen oder mit einem Bill nicht am Tisch sitzen, weil der ist ja kaputt, ne? Ist ja klar.
Tisch on fire.
Ja, genau. Ob wir das an einem Tisch machen können, weil ne, der hält nicht lange. Aber ne, das wird nicht ohne abgehen. Wichtig ist der Sport. Sprüche können wir sicherlich alle vertragen. Wir als Dolphins können da sicherlich auch ein Lied von singen. Von daher, ach, das wird schon lustig werden.
Sagen wir mal so, Sprüche vertragen können wahrscheinlich, ich würde sagen, 31 von 32 Franchises.
Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon.
Oh. Ja, wunderbar. Danke, Tobi, dass du dich da so reinhängst. Ja, und dass wir diesen Service anbieten können und hoffen auch intensivieren können. Damit seid ihr zumindest da draußen schon mal auf dem aktuellsten Stand, was euch erwarten kann, warum ihr natürlich jede Woche wieder reinhören sollt. Weil es gibt immer was Neues. Und wo wir gerade dann bei immer was Neues sind, möchtet ihr noch zu diesem Franchise-Zusammenschluss der verschiedenen Clubs was sagen?
Ja, tatsächlich. Gut. Das ist tatsächlich auch nicht abgesprochen, sondern es ist eine Frage an alle Zuhörer da draußen. Wir würden das Ganze ja gerne ein bisschen interaktiver machen und auch Fragen und sowas haben. Und deswegen würde mich auch die Meinung der Zuhörer tatsächlich interessieren. Das heißt, von wem schreibt uns, was sagt ihr dazu? Was sollen wir, mit welchen Fragen sollen wir die löchern? Das würde mich einfach mal interessieren, weil wir machen das jetzt nicht einfach nur, damit wir uns einfach nur unterhalten. Ne? Sondern wir machen es tatsächlich auch, damit wir Football nach vorne bringen, damit wir die Dolphins nach vorne bringen. Und das klappt nur, wenn man auch das macht, was andere Leute hören wollen.
Korrekt. Dankeschön.
Genau. Ne? Also wenn ihr Fragen zu den anderen Franchises habt, die vielleicht nicht zu 100% als Spaß gemeint sind, dann würden wir das weitergeben und würden das dann besprechen.
Gut. Und wo wir gerade beim Voranbringen sind, nutze ich dieses wunderbare Wortspiel, weil bei den Miami Dolphins in den Trainingscamp werden natürlich unsere Spieler vorangebracht. Und dort gab es jetzt zwei Positionswechsel bei zwei Spielern. Zum einen wird Bobby McCain ab heute sozusagen vom Cornerback zum Free Safety gemacht. Und der gute Neto aus Brasilien, unser Star Defensive Tackle, wird von D-Liner zum O-Liner. Hat den Hintergrund, dass vor allem Spieler aus diesem Pathway-Programm erstmal aufgenommen werden, weil man hat sie ein Jahr als extra Spot im Trainingscamp, nicht im Trainingscamp, sondern im
Practice Squad.
Im Practice Squad. Danke, Tobi. Und dadurch kann man halt Spieler versuchen, noch umzulernen. Das haben die Bengals auch mit dem Herrn Böhringer versucht, den sie von Wide Receiver auf Tight End umgeschult haben. Ich habe jetzt lange nichts mehr von Moritz Böhringer gehört, wo der abgeblieben ist.
Naja, im Trainingscamp, ne? Also ja, ich denke mal, er wird diesen Weg weitergehen ins 53er Roster. Ja gut, das sind die Bengals, ne? Also da sollte man...
na gut, bei unseren Tight Ends... Na gut, wir haben... Ah, doch, wir haben... Ah.
Bei unseren, kommen wir gleich noch zu, würde es eng, glaube ich. Ja. Bei den Bengals weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Er ist ja eigentlich Wide Receiver gewesen. Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt nicht im Pathway-Programm wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die New York Giants zuschlagen. Aber das könnte ich mir im Moment auch bei jedem Receiver
Er ist ja jetzt nicht vorstellen. Mehr
drin. Ist er nicht mehr in diesem Pathway-Programm?
Nee, das drin? Gilt nur für ein Jahr, wenn ich richtig informiert bin.
Oh, okay.
Das ist jetzt aber auch so ein Schuss ins Dunkle. Ich bin mir relativ sicher, aber nicht bei weitem nicht zu 100%.
Ja. Dann kann es sogar sein, dass er schon wieder zu Hause ist. Weiß ich jetzt nicht.
Deswegen war ich halt so unsicher, weil der zusätzliche Platz im Practice Squad ist für ein Jahr. Das weiß ich. Ich weiß aber, ich meine, darüber hinaus gibt es dann keine weiteren vertraglichen Verbindlichkeiten. Das gilt nur für dieses eine Jahr. Ist für uns aber auch interessant, weil wenn Neto nach einem Jahr jetzt nicht der erhoffte Pro-O-Liner wird, dann wird es da halt auch eng.
Ja, da gehe ich von aus. Und bei Herrn Böhringer, also wenn er gute Chancen hätte, da irgendwie in irgendeiner Art und Weise ins Roster zu kommen, hätte uns Rand darüber schon mit 35.000 Artikeln informiert.
Der nächste Rob
Gronkowski, ja. Ich glaube tatsächlich auch, für Böhringer, er hat halt die körperlichen Voraussetzungen dafür gehabt, wurde deswegen auch sehr gehypt, aber da fehlt einfach da fehlt es einfach an den Skill Positions.
Ja. Ja, das kann man so zusammenfassen.
Gut, das waren unsere Positionswechsel und dann gab es letzte Woche haben wir relativ früh aufgenommen, heute sind wir am Freitag unterwegs, also in nicht mal mehr zwei Tagen hört ihr die Folge. Und letzte Woche wurde dann noch unser O-Line-Coach Pat Flaherty entlassen. Puff, also damit ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe auch keinen gehört, der damit gerechnet hat, dass vor der Preseason noch ein Coach entlassen wird. Manche haben ja schon darüber gescherzt, dass Pat Flaherty jetzt die Wege bis zur TNT-Wall, die Coaches auch mitmachen müssen, nicht geschafft hat und da irgendwo verloren gegangen ist. aber es sollen wirklich sportliche Hintergründe sein, die zu dieser Entlassung geführt haben. Und ich gebe Tobi jetzt erst aufs Wort, weil ich weiß, dass Micho dann wieder eskaliert und Tobi den Vortritt lässt, um dann auszuholen. Der nimmt jetzt schon Anlauf. Also ihr müsst euch das vorstellen, während Tobi jetzt spricht, der zieht den Motor schon auf, damit er dann gleich richtig loslegen kann. Deswegen, Tobi, was sagst du dazu?
Ja, also so wie es kommuniziert wurde und so wie es auch die einzelnen Medienvertreter in den USA kommuniziert haben, war es wohl so, dass Pat Flaherty es nicht geschafft hat, das System, was Flores gerne von ihm haben wollte, zu implementieren, und er hat es nicht geschafft, die Spieler besser zu machen in dem Sinne. Also man hatte das indirekt dann schon mal gehört, wie zum Beispiel Michael Dieter gestruggelt hat, so die Verbesserung hinzubekommen, dass von den anderen Spielern in der O-Line, die da waren, eben nicht so die Entwicklungssprünge zu verzeichnen waren, wie sie sich Flores gerne gewünscht hätte, und er dann da einfach vor der Wahl stand, mit dem jungen Mann jetzt in und durch die Saison zu gehen und es von vornherein zu verkacken oder eben dann jetzt noch zu reagieren. Ich habe auch die Pressekonferenz mit dem Flores gesehen, der sagte, es ist ihm menschlich schwer gefallen, weil er eben bei ihm im Wort stand. Er hat den Flaherty wohl schon relativ früh in sein Team beordert und hat auch schon relativ früh gemerkt, dass da sportlich nicht so alles läuft, wie er das haben möchte. Er wollte jetzt aber auch nicht sein Wort dem Flaherty gegenüber brechen und wollte ihm die Chance geben, das jetzt noch weiterzumachen. Dass er dann aber irgendwann an den Punkt kam, wo es halt sportlich nicht mehr ging. Also menschlich überhaupt keine Entscheidung, sondern rein sportlich. Und klar, mit Dave de Guglielmo oder Gouge, wie ihn die Amis jetzt nennen, hatte man halt einen veritablen Nachfolger schon im eigenen Stall. Von daher ist es ihm da sicherlich etwas leichter gefallen.
Micho, du darfst.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also, du hast natürlich recht. Es wird sportliche Gründe gehabt haben, obwohl sie natürlich in der Pressekonferenz irgendwann mal gesagt haben, von wegen, nee, es hatte halt eben keine sportlichen Gründe, es musste einfach was geändert werden. Für mich wirft es ein bisschen bezeichnendes Licht auf Flores. Ihr wisst ja, ich bin kein großer Flores-Fan. Dementsprechend hat das ja bei mir schwer, und dementsprechend ist genau diese Entlassung Wasser auf meine Mühlen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze interpretieren kann. Also Möglichkeit Nummer eins ist natürlich, dass man sagt, er hat sich verzockt, und das ist eigentlich seine Aufgabe als Head Coach, er hat den falschen Coach ausgewählt, und wenn man den falschen Coach ausgewählt hat, dann hat man als Head Coach zumindest in einem gewissen Maße versagt. So, das wäre eine Lesart, eine negative. Eine andere negative Lesart wäre zu sagen, von wegen, man hat ein System ausgewählt, das einfach für die O-Line-Spieler, die man geholt hat, einfach nicht geeignet sind. Entweder es ist das falsche System für die Spieler, oder man hat die Spieler falsch eingeschätzt, die man haben wollte. Auch das wirft nicht unbedingt ein gutes Licht drauf. Jetzt habe ich gerade von Rico, ne, der mir da ins Gewissen geredet hat, auch gerade mal die positive Lesart gehört, von wegen, naja, er hat den Fehler erkannt und hat den Fehler frühzeitig beendet. Tatsache ist, seit er weg ist, hat sich an der O-Line ein bisschen was geändert, und das scheint auch besser zu funktionieren, die Änderungen, die Dave DeGiulielmo dort halt eben eingeführt hat. Wir haben mit Dave DeGiulielmo jemanden, das haben wir ja auch schon mal erörtert, der so eine O-Line richtig voranbringen kann. Das hat er auch schon bewiesen. Dementsprechend wird es uns nicht großartig behindern, glaube ich. Trotz allem ist es fraglich, woran es liegt. Also das ist immer noch eine Frage, die möchte ich im Raum stehen lassen. Und als Flores-Kritiker sehe ich das auch weiterhin nicht unbedingt positiv. Es wirft zumindest kein gutes Licht auf uns.
Gut. Das ich glaube, wir gehen einfach jetzt in die Folge rein und diskutieren da wahrscheinlich über die Diskussion weiter, weil wir da dann auf die Spieler auch zum Teil zu sprechen kommen.
Ja.
Ich würde sagen, machen wir. Oder Micho, wolltest du jetzt nochmal...
Nein,
du warst fertig, ne?
Ich war fertig, ja. Ich glaube, das war lang genug.
Ja, doch, war okay. Wunderbar. Kommen wir einfach jetzt in das Thema Free Agency. Und heute beschäftigen wir uns mit den Free Agents. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt nicht direkt mit den Trades, die wir durchgeführt haben, zum Beispiel für einen Ryan Tannehill, für einen Josh Rosen und so weiter und so fort. Es sind wirklich rein die Free Agents, um die wir uns jetzt kümmern. Und da wir gerade bei der O-Line waren und unsere O-Line ja fraglich ist oder immer wieder Fragen aufwirft seit den letzten Jahren, starten wir doch einfach mit dem großen Verlust von Jawan James. Der Right Tackle steht jetzt bei den Broncos unter Vertrag, hat dort 4 Jahre unterschrieben für ein Vertragsvolumen von $51 Millionen. Uff, also ich hätte mir ja gewünscht, das hatten wir auch vorher schon mal gesagt, letztes Jahr, ich hätte mir gewünscht, dass man ihn irgendwie für 8,5 Millionen signed. Da waren ja einige, die sagten, bist du bescheuert, 8,5 Millionen, weißt du, wie viel Geld das ist? Und gut, jetzt kriegt er halt 51 auf 4. Das sind, ja, über 12,5 Millionen pro Jahr. Also da haben die Broncos sich nicht mit Ruhm bekleckert, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest haben sie ordentlich den Geldschein wedeln lassen. Michael, du das jetzt zuerst, dann lasse ich Tobi das gleich und dann...
Ja, also Jawan James, mit Sicherheit kein schlechter, hat aber auch immer wieder mal seine Probleme offenbart, vor allen Dingen was die Konstanz angeht. Dass er gegangen ist, ist eine Schwächung, das ist keine Frage, aber für den Preis, um Gottes Willen, ich glaube, er ist jetzt bestbezahlter Right Tackle der Liga und das ist er einfach nicht wert. Punkt. Und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn Miami ihn zu diesem Preis gesigned hätte oder wenn Miami ihn auch schon für 8,5 Millionen gesigned hätte, 6 Millionen hätte ich vielleicht noch okay gefunden. Aber große Schwächung für uns. Trotz allem war es der richtige Weg, ihn gehen zu lassen.
Tannenbaum hättest du dann wieder irgendwo gesagt, dass der die Verträge gemacht hätte, wenn wir den gesigned hätten für den
Betrag. Mit Sicherheit. Tannenbaum hätte wahrscheinlich auch den Vertrag noch überboten. Aber...
Könnte passieren, ja. Gut, Tobi, du als unser Zahlenanalyst.
Ja, also du hast die entscheidenden Zahlen ja schon genannt. 4 für 51 ist einfach so dermaßen über allem, was wir als möglich erachtet haben. Also da hat John Elway, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ob er die Preise ausgewürfelt hat oder so, aber ja, also das konnte man nicht gleichwertig matchen.
Ich glaube ja. Also, nee, sprich aus.
Und es ist ja auch so, gerade Juwan James hatte ja immer mal so seine Problemchen, auch gerade so was die Strafen angeht und was so teilweise auch die Verletzungen angeht. Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sich die Broncos da jetzt den Überspieler für 16 Spiele, 4 Quarter hinstellen und alles ist gut oder so. Ne? Er hat ja schon so seine Schwächen und seine Problemchen, die wir seit Jahren kennen. Und naja, gut, vielleicht... geht er in Denver zum besten Tackle der Geschichte ein, aber er hat auf jeden Fall einen guten Schnitt gemacht.
Und John Elway braucht ja auf jeden Fall jemanden, der mit den zukünftigen Franchise-Quarterback betrifft hier und da.
Nein!
Nee, doch, er braucht jemanden, der Brent Reed schützt. Punkt.
Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, John Elway hat halt einfach Panik, weil er mit Quarterbacks schon öfter ins Klo gegriffen hat. Muss man einfach so sagen. Ich glaube, dass er sich, deswegen hat er den überbezahlt, weil er einfach da einen Tackle haben will, der solide ist, und das ist er. Und ja. Er war der beste Tackle, der jetzt in der Free Agency auf dem Markt war und den hat er grundsätzlich gut überbezahlt.
Ja, das kann man so zusammenfassen. Vielleicht als Erklärung für die anderen. Im Vorgespräch haben wir uns über die Quarterbacks der Denver Broncos schon mal ausgetauscht und das soll an dieser Stelle auch reichen. Sonst kommt ein halbstündiger Monolog von Micho über das Spiel gestern zwischen Denver und Atlanta. Aber gut, das wollen wir hier gar nicht
thematisieren. Das lassen wir jetzt. Was ich noch
ihr positiv, habt mehr drüber geredet als ich.
Ja, ja genau. Um dich im Zaum zu halten. Deswegen sind wir die Extrameile gelaufen. Und was ich noch sagen möchte, dadurch, dass die dem natürlich so einen großen Vertrag gegeben haben, bekommen wir aller Voraussicht nach im nächsten NFL-Draft einen Drittrunden-Kompensationspick.
Definitiv.
Kurz gesagt, Kompensationspick heißt, du verlierst in der Free Agency einen Spieler und der bekommt jetzt Vertrag XY und dann gibt es da ein Ranking und ungefähr, was die dann jetzt verdienen, gibt es Kompensationspick ab Runde 3, dann in Runde 4, 5, 6 und 7. Und Runde 3 ist so das Beste, was man halt dann kriegen kann und da dürfen wir uns auf jeden Fall über einen zusätzlichen Drittrunden-Pick vermutlich freuen nächstes Jahr.
Ja, also es wird rundum 100 wird's werden.
Ja.
So 97, 98, 99.
So. Wunderbar. Können wir gut gebrauchen.
Vielleicht kriegen wir da was Besseres. Definitiv. Als Jawan James. Vielleicht. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, ne.
Und dann kommen wir von dem Right Tackle, den wir haben gehen lassen, zum Jordan Mills, den wir uns dann geholt haben. Und den haben wir jetzt für ein Jahr gesigned, wenn ich richtig informiert bin, Tobi.
Ja, genau. Ein Jahr 3 Millionen.
Was, also für mich ist das jetzt erstmal ein solides Signing. Nichts Aufregendes. Man hat erstmal einen Spieler für ein Jahr und man braucht Spieler, die sich dahinstellen.
Sagen wir so, er wäre ein guter Backup. Starter ist er. Also ich bin unter größten Schmerzen mit dem zufrieden. Also man, es hätte bessere gegeben.
PFF hat ihn letzte Saison als zweitschlechtesten O-Liner gerankt.
Jetzt, aber er hat gar nicht so viele Sex zugelassen.
Das liegt an der Mobilität seines ehemaligen Quarterbacks.
Seines werfenden Running Backs, ja.
Genau, richtig, seines werfenden Running Backs. Weil Josh Allen, naja, der wird halt nicht so oft gesackt, aber Jordan Mills
ist eine Wurst.
Übertrieben gesagt.
Ja.
Gut. Da haben wir eine Meinung jetzt, ne? Also.
Genau, richtig. Das ist meine Meinung. Und wir hätten uns auf der rechten Seite besser verstärken können. Für 3 Millionen vielleicht nicht, aber wenn wir nur unwesentlich mehr draufgelegt hätten, hätten wir auch bessere Spieler bekommen können. Aller Voraussicht nach, je nachdem.
Möchtest du gleich einen wen in den Raum werfen? Wirf einen in den Raum, wenn du schon so
im.
Also ich hatte mir rausgeguckt, der ist jetzt nach Washington gegangen. Ich habe jetzt gerade den Vornamen nicht auf der Pfanne. Ich muss gerade nochmal nachgucken.
Na, ganz auf den Nachnamen erstmal.
Wie er denn jetzt genau. Ja, ich will ja hier nichts. Ich will hier nichts Falsches sagen. Aber man sieht an dieser Geschichte halt einfach auch, wofür Pat Flaherty die Probleme gelegen haben. Ne? Also mit solchen Spielern arbeiten und denen das System erklären zu müssen, ist halt nicht einfach. Eric Flowers heißt er. Eric Flowers. Der von Jacksonville. Nicht gut, aber solide. Der hat jetzt unterschrieben in Washington für 3,25 Millionen, ist jünger als Mills und ist von der vom reinen Skillset her, meiner Meinung nach, wäre der besser gewesen. Und,
ich meine ehemaliger First-Round-Pick von den Giants gewesen, ne?
Das kann gut sein.
Ja, und die Giants haben ihn halt entlassen, damit ist er dann sofort zu Jacksonville und ja.
Ja, genau. Außerdem College, ne? Miami Hurricanes, glaube ich, und hätte auch diese Florida-Erfahrung mitgebracht. Naja, hätte man machen können. Das hätte ich jetzt an der Stelle besser gefunden. Aber man sieht, um mal wieder auf unsere Lieblingsfranchise, die Patriots, rüberzugehen, die haben sich nämlich einen Right Tackle gesigned, Herrn Feldherr. Der hat sich das eine Woche lang in Boston angeguckt und hat sich dann, nachdem er $750,000 eingestrichen hat, hat er sich überlegt, ach, ist doch nicht so toll, hänge ich mal meine Karriere an den Haken, und hat dann in England unterschrieben hat, seine Karriere beendet. Also so hätte es uns auch gehen können.
Wollte ich gerade sagen, vor allem, weil wir gedacht haben, von wegen, naja, der würde zu uns auch ganz gut zu Gesicht stehen. Da weiß ich doch, dass wir darüber gesprochen haben.
Genau, richtig. Ne, der wäre einer mit Erfahrung gewesen und naja. Gut, wenn Eric Flowers jetzt natürlich in Washington mit einer perfekten O-Line den perfekten Quarterback beschützt, dann werden wir es sehen, aber dann ist er nächstes Jahr wieder verfügbar. Er hat nur einen Jahresvertrag, das mal im Hinterkopf zu halten.
Schauen wir mal. Bis dahin ist ja auch noch ein NFL-Draft, ja.
Genau.
Von daher glaube ich, dass wir, wenn, dann vielleicht, ganz vielleicht, da zuschlagen werden. Michael, möchtest du noch etwas zu Jordan Mills loswerden? Sonst rase ich einfach weiter durchs Programm.
Rase einfach weiter. Das, was ich loswerden will, sage ich bei einem anderen.
Ah, okay. Gut. Und zwar kommen wir dann zu den Centern. Und dort haben wir zwei Spiele abgegeben. Oder abgeben müssen. Ne? Man spielt so ein bisschen mit den Worten. Der erste, den ich da nennen möchte, ist ein Center. Und zwar Wesley Johnson, der zu den San Francisco 49ers rübergegangen ist. Und dort auch einen Einjahresvertrag für $805,000 unterschrieben hat. Würde ich jetzt sagen, ist jetzt kein großer Verlust. Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege.
Wesley wer?
Manche Spieler, da weiß man, also, okay, die standen mal auf der Liste, aber die haben quasi nie das Feld gesehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach zu dem zweiten Center, den wir verloren haben, auch an die Broncos. Vielleicht wollen die Broncos einfach mit einer Miami O-Line spielen, denn auch Jake Brendel hat es zu den Broncos verschlagen. Der auch ein Einjahresvertrag für $720,000. Also jetzt auch nichts richtig Großes. In meinen Augen.
Nee, das nicht, aber er hat in den Jahren, in denen er immer sie einspringen musste, hat er schon solide Leistungen gezeigt. Also so als Backup hätte ich mir das vielleicht vorstellen können, aber vielleicht war einfach das Angebot der Broncos besser. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe ihn in Miami immer gerne gesehen und habe ihm da auch einiges zugetraut, aber meine Kompetenz mit O-Linern hat man ja bei Asiata gesehen.
Also da möchte ich Tobi zustimmen. Jetzt nicht, was Asiata angeht oder seine Kompetenz, sondern jetzt einfach Randall war jetzt kein Überspieler. Ich glaube, da war auch nicht mehr viel Entwicklungspotenzial da, weswegen man ihn vielleicht noch entgehen lassen, weil man gesagt hat, in 2 oder 3 Jahren ist er eigentlich schon zu alt und dann auf zu niedrigem Niveau. Trotz allem hätte ich mir jetzt gut vorstellen können, vor allem, weil er nicht nur, ist zwar nominell Center, aber weil er auch Guard spielen konnte. Deswegen hätte ich ihn, glaube ich, ganz gern da gesehen, aber wahrscheinlich hat man ihm auch nicht genug geboten. Das ist einfach.
Das kann sein. Und ich glaube, dass man seine Position jetzt besetzt sieht durch Herrn Dieter. Das könnte ich mir noch vorstellen. Weil der auch Guard Center spielen kann, und wenn es dann halt irgendwo hapert, setzt halt den Dieter ein.
Ja, also das ist jetzt nichts, woran es scheitert.
Okay.
Wir müssen eh hoffen, dass Kilgore fit bleibt, von daher.
Ja gut, wir müssen hoffen, dass alle fit bleiben.
Ja, das sowieso.
Und selbst dann haben wir nur eine deutlich unterdurchschnittliche Line, das muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, das
Stand heute ist das richtig, ja.
Ja.
Gut, und da wir nur durchschnittlich sind oder unterdurchschnittlich, komme ich zum nächsten Guard, den wir gesigned haben, und zwar Chris Reed hat einen 2-Jahres-Vertrag für 2,975 Millionen unterschrieben. Eure Meinung dazu, Micho?
Ja, was, er kommt ja von einem, ja, was soll man dazu sagen? Also, er ist nicht wirklich dramatisch gut, er ist nicht dramatisch schlecht. Chris Reed, ich würde ihn als Karriere-Backup irgendwann mal sehen. Auf Dauer wird er unsere Line nicht hervorbringen. Wenn der Rest funktioniert, dann kann er da tatsächlich ein bisschen was machen. Er hat, glaube ich, jetzt bisher insgesamt in drei Jahren 27 Spiele gespielt. Wie gesagt, ist okay, aber jetzt keine Überverpflichtung.
Tobi, siehst du das genauso, oder?
Das sehe ich genauso. Ich habe ihn nach dem Signing, um mal den Namen dann auch noch in den Raum zu werfen, so als Ersatz für Ted Larsen gesehen, der halt immer so der Guard-Backup schlechthin war. Aber laut der Experten aus dem Trainingscamp, ich hatte mich unter anderem über Reed auch mit zum Beispiel Joe Shard unterhalten vom Palm Beach Post, der halt jeden Tag in Davie sitzt. Ich hatte mich da zu ihm Kontakt, weil ich mich beschwert habe, dass man in Europa mit einem deutschen VPN seine Artikel nicht lesen könne. Und dann hat er sich komischerweise zurückgemeldet und dann haben wir dann gesprochen. Und das war auch so das, was ich wissen wollte. Chris Reed soll wohl rechter Guard spielen und soll da wohl auch starten. Und wenn ich mir überlege, einen Guard, der 27 ist, dann hätte man es in dem Sinne auch richtig vernünftig machen können und einen vernünftigen Guard sich holen können in der Free Agency. Wenn ihr da einen Namen wollt, Josh Klein, der jetzt inzwischen in Minnesota unterschrieben hat. Der ist zwar 29, aber der wäre wesentlich besser gewesen als unter O-Line-Probleme nicht so wirklich sprechen, was wir leider jetzt ansprechen müssen. Weil das ist einfach so. Wenn man sieht, ja gut, Josh Sitton hat seine Karriere an den Nagel gehängt, der war einfach von der Gesundheit her und vom Körper her leider nicht in der Lage, die hohen Erwartungen zu erfüllen, die Miami an ihn hatte. Aber da ist ja auch viel an Salary Cap frei geworden. Das hätte man meiner Meinung nach auch sinnvoller nutzen können, um eine vernünftige O-Line hinzustellen, die wir Stand jetzt nicht haben.
Das ist wahr. Und den von dir angesprochenen Ted Larsen, der ist nämlich jetzt bei den Chicago Bears. Deswegen nicht mehr bei uns unter Vertrag. Deswegen kann er bei uns auch kein Backup mehr spielen.
Ja, genau.
Micho?
Ja, was soll ich zu Ted Larsen sagen? Ich meine, eine Sache, damit werde ich ihn immer verbinden, das war dieser fabelhafte Block Mönkel letzte Saison. Ansonsten ist Ted Larsen wohl genau das gewesen, was Miami über lange Zeit in der O-Line halt eben ausgemacht hat, unterer Durchschnitt. Punkt. Soll er nach Chicago gehen? Mein Segen hat er. Ich wünsche ihm auch nichts Schlechtes. Aber ich weine ihm auch keine Tränen hinterher.
Haben wir das auch abgefrühstückt. Josh Sitton hatte Tobi gerade schon vorweggenommen. Dann haben wir noch einen großen Left Tackle verloren, und zwar Sam Young. Da sind wir jetzt alle nicht unbedingt traurig drüber, würde ich behaupten. Oder möchten wir wieder da jetzt widersprechen?
Ich werde den Teufel tun.
Ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben bei einem Spiel, was der in der NFL zu suchen hat.
Ja, und gut, das sei auch dann genug gesagt. Kommen wir zur nächsten Position, und zwar einem der Männer, die hinter dieser O-Line stehen, und zwar unserem potenziellen Starting Quarterback Ryan Fitzpatrick. Der gute Herr kommt von den Buccaneers zu uns und hat für 2 Jahre für 11 Millionen unterschrieben. Und also ich finde es gut, um das jetzt gleich vorwegzunehmen, ich finde, das ist einen erfahrenen Quarterback, den man dem nicht so erfahrenen Quarterback Josh Rosen an die Seite stellt. Gerade Ryan Fitzpatrick, wir sind die 8. Station für ihn, der kann dem Rosen noch sagen, Kollege Schnürschuh, bleib ruhig, ist nicht deine 8., ist erst deine 2. Station und wir kriegen das zusammen schon hin, weil Ryan Fitzpatrick weiß auch, dass er das meiste seiner Karriere gespielt hat und dass die Zukunft nicht bei ihm liegt. Und daher kann er seine Knochen in den ersten Spielen der Saison, finde ich, schon mal für ein bisschen Geld hinhalten. Tobi?
Ja, also er ist der perfekte Fit für das, was Miami zu dem Zeitpunkt gesucht hat, als sie ihn gesigned haben. Er ist, dem wird es nicht egal sein, aber ich übertreibe mal ein bisschen, dem ist es scheißegal, ob er Starting Quarterback oder ob er zweiter Quarterback ist. Der verdient keine 30 Millionen, sondern für 2 Jahre 11. Der hat alles schon gesehen, der hat alles schon mitgemacht. Der hätte hinter O-Lines gestanden, die wesentlich schlechter waren als unsere. Also der hat auch schon hinter Mülltonnen und Drehtüren gestanden. Dem macht der x-te Sack, den er kassiert, macht nichts aus. Und er hat, ich sag jetzt nicht, er hat den Swag, aber er ist halt etwas gechillter und cooler, was die ganze Sache angeht. Was er kann, hat er letztes Jahr bei Tampa Bay gezeigt. Man muss jetzt von dem nicht den Über-Quarterback erwarten, sondern er ist solide. Das, was Miami für die nächsten 1 bis 2 Jahre braucht, je nachdem, was mit Rosen. Ne? Und mein Gott, wenn Rosen durchfällt, spielen wir 2 Jahre mit Fitzpatrick und holen uns dann im Draft den jungen Überquarterback von Clemson. Das wäre zumindest der Plan, wie ich es machen würde. Von daher, perfekte Verpflichtung für das, was Miami gerade braucht.
Dem möchte Micho natürlich jetzt wieder vehement widersprechen.
Da antworte ich mit dem eindeutigen Jein drauf. Also, ich muss ja das weiter ausholen. Ich bin ja schon als Professor betitelt worden, da muss ich dem Ganzen ja auch...
Herr ja, von Professor.
Tobi. Ja, von Tobi. Ja. Das habe ich mir wohl gemerkt. Nein, also es ist so, Tobi hat recht. Zu dem Zeitpunkt, wo Miami Fitzpatrick gesigned hat, war es genau die richtige Verpflichtung. Damals hat man noch nicht damit gerechnet, dass die Cardinals so blöd sein würden und Kyler Murray draften und Rosen abgeben würden. Das haben sie jetzt getan. Wir haben Rosen geholt, so weit, so gut. Jetzt kommt halt folgendes Problem. Ryan Fitzpatrick hat mörder viel Erfahrung. Und er ist kein schlechter Quarterback. Ich persönlich mag seine Art zu spielen. Seine Art ist sehr riskant. Hopp oder top. Das ist halt, er wirft halt, hat der Ball eine 50% oder vielleicht sogar eine 40% Chance, nur anzukommen, dann werfe ich. Punkt. Das sehe ich halt nicht als wirklich guten Quarterback an. Deswegen mag ich seine Art nicht. So persönlich finde ich ihn natürlich irgendwie schon cool, aber seine Art zu spielen gefällt mir überhaupt nicht. Gut, man weiß jetzt von wegen, man wird mit ihm um ihn herum keine Franchise mehr aufbauen. Ich meine, der gute Mann ist 36, hat aber eine verdammt, ich möchte gerne seinen Personal Trainer kennen, weil er ist verdammt schnell, verdammt gut in Form gekommen, wenn ich mich an die ersten Kuchenbilder von ihm erinnere.
Der Kuchenliebhaber, Ryan Fitzpatrick.
Muss man schon sagen. So, ja. Und dementsprechend mit der Erfahrung, er ist fast Starter geworden, mit der Erfahrung ist es klar, dass er direkt zu Trainingscamp Beginn natürlich einfach besser ist als ein Quarterback, der gerade in seinem zweiten Jahr anfängt, direkt in ein neues System geworfen wird und dessen Selbstvertrauen natürlich auch gelitten hat. Jetzt kommt das, weswegen ich sage, Fitzpatrick kann zum Problem werden. Man stelle sich Folgendes vor, Fitzpatrick spielt ganz klar den Starter, ganz einfach, weil er sich im Camp auch besser, im Training oder sowas auch besser am Anfang gezeigt hat und so. Spielt vielleicht auch die ersten 1-2 Spiele gut. Damit erhöht man extrem den Druck auf Rosen. Und man kann es eventuell vor dem Team auch gar nicht rechtfertigen, Rosen einzusetzen. Wobei man es aber tun muss, um Rosen vernünftig bewerten zu können, um vielleicht tatsächlich dieses Jahr im Draft zuzuschlagen oder im nächsten Jahr. Das nächste ist, was wird Fitzpatrick einem liefern? 4 bis 6 Siege. Das reicht nicht für einen Top-Pick. Meine Frage, die würde ich gerne euch beiden stellen, da fangen wir mit dir mal an, Rico. Was glaubst du, was würde der Unterschied machen an Siegen, wenn wir Fitzpatrick starten lassen, und zwar von Beginn an, oder wenn wir Rosen starten lassen? Was glaubst du?
Der Unterschied an Siegen?
Ja.
Da Da würde ich, ich würde gar nicht, das sind nicht viele. Also da wir sowieso nicht viele Siege holen werden, werden auch nicht so, also ne, werden da auch nicht viele am Ende bei übrig bleiben, die dazwischen sein können. Es sind
sag eine Zahl. Zwei. Tobi?
Ich hätte jetzt auch ein bis zwei gesagt.
Ich hätte gesagt maximal einen. Und dann sage ich um Himmels Willen nochmal, dann kannst du doch vernünftigerweise Rosen direkt starten lassen. Das kannst du aber nicht, solange Fitzpatrick tatsächlich, und das wird ja am Anfang sein, besser sind. Und deswegen könnte Fitzpatrick tatsächlich zum Problem werden. Das ist aber erst im Nachhinein. Denn tatsächlich ist es jetzt einfach so, zu dem Zeitpunkt, wo Fitzpatrick gesigned werde, war er für uns der perfekte Fit. Auch wenn ich seine Spielweise nicht mag. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder?
Naja, also da habe ich dir auch in dem Punkt schon mal widersprochen. Und zwar glaube ich einfach, dass man Ryan Fitzpatrick unter anderem auch dafür geholt hat, dass man ihn hinter eine O-Line stellt, wo man sich noch nicht sicher ist, was passiert. Unsere O-Line ist eine Blackbox, sie ist eine kleine Blackbox, weil sie nicht sonderlich gut ist. Aber man möchte diese O-Line natürlich auch im Spielbetrieb immer besser machen. Und das passiert in den ersten Spielen und dann möchte man halt nicht gleich Josh Rosen da reinhauen, der halt in den ersten Spielen wahrscheinlich deutlich mehr strugglen würde als Ryan Fitzpatrick. Und um genau diese Sicherheit, die er dann verlieren würde, die er jetzt vielleicht in den Trainingscamps sammelt, die wäre dann wahrscheinlich wieder komplett weg, weil die ganze Scheiße, die er letzte Saison bei den Cardinals nämlich hatte, gar keine O-Line, sondern nur Drehtüren, die hat er dann in Miami auch wieder und dann geht im Kopf wahrscheinlich genau wieder das gleiche Scheiße, hier ist genau wieder der gleiche Mist, ich kann gar nicht so spielen, wie ich das möchte und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Unterschied, und ich glaube, deswegen startet Ryan Fitzpatrick auch, also zu dem, dass er am Anfang wahrscheinlich besser reinkommt, und ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, den wir Josh Rosen geben, um ihm ein bisschen mehr Sicherheit geben zu können, über die ganze Saison gesehen.
Ich hoffe, dass es funktionieren wird, aber grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Ich hoffe, dass es auch so funktioniert. Ansonsten ist Fitzpatrick nämlich ein echtes Problem. Generell muss ich dazu aber vielleicht sagen, das betrifft jetzt fast alle Spieler, die wir in der Free Agency, über die wir noch reden werden. Wir befinden uns ja in der Rebuild-Saison. Zumindest würde ich das so sehen. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Die Frage ist, wie sieht man Rebuild? Ich sehe ein Rebuild, wenn man ihn konsequent betreibt, tatsächlich so, dass man, das haben wir sehr gut gemacht, Picks sammelt, dass man sehr viele junge Rookies, Spieler ausprobiert, sehr viele, und versucht dort die entscheidenden, die Gems, die Edelsteine, die kleinen Juwelen, die versteckten Juwelen zu finden oder die zu entwickeln, um dann mit viel Cap Space, mit guten jungen Spielern richtig durchstarten zu können. Und genau dasselbe Problem sehe ich halt, wie gesagt, bei Fitzpatrick. Dann ist es einfach so, dafür müssen die Spieler spielen. Und setzt man denen einen soliden bis unterdurchschnittlichen Veteran vor die Nase, ist es für mich kein vernünftiger Rebuild mehr, sondern dann ist es ein sanfter Rebuild. Ob das ist, was Miami braucht, darüber kann man dann immer diskutieren, aber das vielleicht vorab, weswegen ich sage halt eben, das ist meine Philosophie, weswegen ich die Befürchtung habe, dass Fitzpatrick so ein Problem werden könnte.
Tobi.
Also ich sehe das anders, weil ich davon ausgehe, so wie es in Tampa letztes Jahr auch war, dass Fitzpatrick nicht nur gute Spiele macht, sondern auch das Problem seiner Karriere ist die Konstanz. Er macht Spiele, die sind überragend, das darf er gerne in Woche 2 machen gegen die Patriots, aber ich sehe ihn nach der Bye Week, die in der fünften Woche ist, ne, nach 4 Spielen haben wir ja schon unsere Bye Week, sehe ich Rosen spielen. Und das Trainingscamp gibt den Rosen-Befürwortern zumindest in den letzten Tagen recht. Flores hat vor 3 Tagen eine Ansage gemacht, dass er Patrick momentan vorne sieht. Und seitdem läuft's bei Rosen also wie geschnitten Brot. Der ist deutlich vorne. Und wenn das so weitergeht und wenn sich das in Preseason-Spielen vielleicht auch noch so darstellt, dann sehe ich in erster Linie Rosen starten. Und ich sehe es nicht als Problem, weil Fitzpatrick hat fast sein halbes Leben auf Ersatzbänken verbracht. Von daher, der kommt damit klar. Der kriegt das Geld und der ist da etwas ruhiger. Ich sehe den jetzt nicht so als großes Problem. Aber ich kann nachvollziehen, was Micho sagt. Dass er mit der Qualität, die er nun mal hat, zum Problem für Rosen werden könnte. Dazu werfe ich aber ein, wenn Rosen diese Qualität nicht bringt, bringt er Miami nichts. Und das muss man dann so sagen.
Ich glaube auch nicht, dass du hast mich da ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, dass Fitzpatrick das Problem ist. Sondern, ich meine, du hast das in Tampa Bay ja letztes Mal gesehen. Es ist das Problem, sondern das Problem ist der Rest des Teams, das natürlich gewinnen will. Deswegen haben wir ja mal gesagt, sowas wie Tanken gibt es ja nicht, weil jeder Spieler eigentlich gewinnen möchte. So, und wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit Fitzpatrick zumindest in dieser Saison die größere Chance haben zu gewinnen, ja, dann werden sie Rosen nicht unterstützen. Und das ist ein Problem für Rosen. Nicht Fitzpatrick ist das Problem. Dass Rosen auf Dauer besser sein muss als Fitzpatrick, um sich zu beweisen, ist klar. Aber das wird er, glaube ich, nur überspielen. Und das, glaube ich, kann halt zum Problem werden. Das ist die Sorge, die ich habe. Vor allem, ja. Wenn man bedenkt, ich höre jetzt, wenn ich jetzt höre von wegen, er lernt jetzt erst den Mike zu identifizieren. Das ist eine Sache, die müsste er eigentlich direkt zu Beginn schon gelernt haben. Das heißt, in Arizona ist er auch nicht entwickelt oder weiterentwickelt worden oder sonst irgendwas. Für mich bedeutet das einfach von wegen, er ist im Grunde genommen wie ein Rookie, der zwar ein bisschen Erfahrung hat, aber dem ist null gezeigt worden, null gesagt worden. Schlimm.
Ja, deswegen verwundert es ja nicht, dass Fitzpatrick am Anfang im Training so viel besser war.
Aber guck dir mal an, was in Tampa Bay gelaufen ist. Die haben fast die ganze Saison über gehabt. Die mussten eigentlich gucken, was ist mit Jameis Winston. Ist Jameis Winston die Antwort? Muss Jameis Winston spielen? Dann war Jameis Winston zuerst gesperrt und Fitzpatrick hat performt. Nicht die ganze Saison über, aber er hat performt. Und es gab die ganze Saison über, gab es Ärger darüber, ist es Winston jetzt, wer soll spielen? Ne? Wie ist es auch immer? Und selbst jetzt, wo Fitzpatrick weg ist, wird Winston, der, ich glaube, war er First Overall oder Second Overall? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Erster war Mariota. Die ganze Saison über und die auch jetzt noch gibt es die Diskussion darüber. Und das im Grunde genommen nur, weil Fitzpatrick die ersten vier Spiele seine Superspiele ausgepackt hat.
Das kann zum Problem werden. Das siehst du falsch. Also die Diskussion um Herrn Winston, die hat es auch vor Fitzpatrick schon gegeben. Also, dass man sich nicht sicher ist, was man sich da für eine Pfeife in Anführungszeichen eingekauft hat. Also die Diskussion gibt's bei den Bucks schon wesentlich länger. Nicht erst seit der letzten Saison, sondern schon
also vorher. Davor hieß es im Grunde genommen, dass man eigentlich bei Winston eigentlich davon ausgeht, dass Winston jetzt endgültig einen Durchbruch hat. Der steht ja auch kurz davor. Ich sag mal so, er ist ja ein Spieler, der auch ist. Die hinter Fitzpatrick zu sitzen, hat ihm nicht gut getan.
Naja gut, aber wie gesagt, diese Struggles hatte er vorher schon. Also ja.
Er hat sich nicht weiterentwickelt, klar.
Nein, aber er ist nicht der Quarterback, wo der er sein müsste, wo Tampa Bay ihn gesehen hat. Hm? Werden wir bei Mariota aussehen? Da sind wir dann bei keinem Free Agent, sondern einem Trade-Kandidaten. Ja, ich sehe auch Tannehill spielen, früher oder später, weil Mariota auch nicht das liefert, was er sein müsste.
Jetzt lass mal hier mal die Kirche im Dorf.
Ja? Sehe ich aber genauso.
Hat ein Kopfproblem. Der Junge, der dreht ja komplett am Rad. Der hat ja privat auch immer irgendwelche Sachen, die da mal nicht ganz stimmen, die da wieder von irgendwelchen Leuten rausgehauen werden. Aber das sind ja noch ganz andere Probleme, die da auftauchen. Und er hat jetzt eine Saison mit Bruce Arians, wo er sich beweisen kann, und sonst ist er weg. So, und
ja, eben.
Mariota hat einfach das Problem, dass er nicht so resistent gegen Verletzungen ist. Ich sehe Mariota deutlich, deutlich besser als Winston. Deutlich besser. Und ich sehe ihn auch, wenn er fit ist, besser als Tannehill. Da muss ich, also das habe ich immer gesagt und dazu werde ich auch immer stehen. Ich sehe den Mariota schon besser als Tannehill, aber gut. Ich glaube, wir verlieren uns da gerade. Weil wenn wir jetzt über die Quarterbacks von allen Teams sprechen, dann sind wir bald raus. Aber kommen wir nochmal zurück zu Ryan Fitzpatrick. Ich sehe es nicht so unbedingt als Problem, wie du, Micho. Ich glaube nicht, dass es zum Problem wird, wie du beschrieben hast, weil wir haben ganz andere Voraussetzungen. Bei uns ist es nämlich nicht, dass wir hoffen und beten, dass Josh Rosen es ist. Wir fänden es cool, aber er ist so günstig, dass es uns, wenn er es nicht ist, geht es uns am Poppes vorbei.
Wäre natürlich das Allerbeste.
Natürlich, ja. Aber wir können in nächstes Jahr, wovon ich dann nicht ausgehe, und dann, wenn er das Jahr drauf noch kriegt, was er eigentlich kriegen sollte, wenn er dann nicht performt, dann gehen wir halt für Trevor Lawrence. Kostet uns dann zwar alle Picks, aber ist dann mal so. Oder ein anderer Quarterback, der dann kommt. Aber wir stehen da nicht so unter Druck wie Winston. Die Situation war schon eine andere. Tobi, okay. Wolltest du gerade noch was sagen?
Nö. Also wie gesagt, ich sehe das genauso. Der ist so günstig, der Rosen, mein Gott. Dann gehen wir halt das zweite Jahr auf ihn, verlieren jedes Spiel, sind 0-16 und dann holen wir uns halt Trevor Lawrence. Das ist dann halt so.
Ja. So denke ich. Wenn es scheiße läuft, dann läuft es halt so.
Ja. Wenn
scheiße läuft, es läuft scheiße.
Ja. Was halt nicht passieren darf, ist das, was wir die letzten Jahre hier so alle so mit erleiden mussten, dass es dann so zwischen 7, 9, 6, 10 und 9, 7 hin und her geht, ja, die ganze Zeit.
Ich glaube, das wird dann auch nicht passieren.
Nee, deswegen machen wir ja den Rebuild, dass wir das irgendwann nicht mehr haben.
Ja.
Und wie gesagt, das kann 3 Jahre dauern mit Rosen, das kann 5 Jahre dauern ohne Rosen. Mein Gott, dann ist das so.
Korrekt.
Ich bin da wie Fitzpatrick, nur ich wechsle die Franchise nicht.
Du isst auch
so. Fitzpatrick muss eigentlich noch am Ende seiner Karriere. Er war jetzt bei allen AFC East Teams.
Naja, das ist wohl richtig.
Ja. Das ist korrekt.
Gut. Nun ja, dann haben wir dazu genug.
Ja, kommen wir zum nächsten Quarterback, und zwar jetzt einer, der uns verlassen hat. Und zwar David Faulds ist jetzt bei den Lions. Hat er auch einen Einjahresvertrag unterschrieben. Tut uns nicht weh, dadurch, dass wir jetzt genug Quarterback haben. Also für mich jetzt kein großer Verlust.
Qualitativ nicht wesentlich besser als Jake Ruddock, den wir jetzt als dritten Quarterback haben. Und ja, ne? Also man wechselt den Namen aus.
Andere Quarterback, der hier natürlich fehlt, aber darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, ist Luke. Aber der ist ja auch nicht getradet worden, sondern auch, ne?
Ja, war jetzt in meiner Liste gar nicht drin.
Ja, haben wir schon mal drüber, haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, also von daher.
Ist bei den Jets, die versuchen ihn jetzt zu entwickeln, und dann gucken wir mal.
Ja, und wenn wir gerade bei den Jets sind, dann wundert es mich eigentlich, dass Brock Osweiler da noch nicht gelandet ist. Der ist ja auch noch ohne Vertrag.
Ja, komischerweise.
Wäre doch eigentlich.
Ich meine, der hat genug verdient für sein Leben, nur der könnte eigentlich auch beenden.
Ja.
Das ist so, ja. Oder er setzt sich halt irgendwo nochmal auf die Bank. Aber, ja. Vielleicht, ich hätte ja Denver gesagt. Naja. Naja, und so weiter. Ich glaube nicht, dass die sich das nochmal antun.
Man weiß es nicht.
Ja, bei John Elway bin ich mir da nicht so sicher.
Ja, vielleicht braucht er ja noch einen Quarterback.
Ja.
Ja, genau.
Zur Not irgendwann stellt er sich selber nochmal aufs Feld.
Ja. Ja, und wir kommen dann mit Dan Marino, oder? Hey, Gigantenduell.
Jo.
Wow, hör auf.
Oh Gott. Machen wir lieber weiter.
Gut. Und zwar kommen wir zu den Running Backs, und da haben wir jetzt gar keinen bekommen. Da haben wir nur ordentlich abgegeben. Und da starte ich jetzt einfach mal mit Brandon Bolden, der bei den Patriots jetzt ist. 2 Jahre, 3,7 Millionen. Allgemein, ich würde jetzt bei den Running Backs vielleicht ein bisschen allgemeiner fassen, weil wir haben ja einige Running Backs geholt und jetzt auch einige abgegeben. Wie seht ihr allgemein, bevor wir jetzt auf die einzelnen Namen zu sprechen kommen, die Situation vorher, nachher? Also ich würde sagen, von meinem Standpunkt, dass wir uns jetzt nicht unbedingt verschlechtert haben.
Ja, verbessert aber auch nicht.
Wenn haben wir uns ein bisschen verjüngt und ja, versuchen, genau, das Potenzial auszuschöpfen, dass es besser wird.
Richtig, das ist genau das richtige Wort.
Richtig, und verjüngt sehe ich in dem Zusammenhang vor dem Hintergrund des Rebuilds als verbessert.
Ja.
Ja. Also man kann ja Frank Gore nicht als die Zukunft sehen.
Der weiß es nicht.
Ja, was weiß ich, was Buffalo da vorhat? Ich habe keine Ahnung.
Buffalo spielt aus 40 Personal.
Ja, genau.
Für Running Backs ein Wide Receiver und gut ist.
Ja, das reicht ja.
Vielleicht haben die Bills ja auch noch irgendwie so einen Vertragspartner für Rollatoren oder so. Das muss man sich aber auch fragen.
Ja, aber weil gut.
Da kommen wir dann.
Anstelle von Frank Gore hätte ich das genauso gemacht.
Also ja, von daher. Na, das ist ja auch grundsätzlich jetzt bei vielen Spielern. Also ich würde jetzt keinem Spieler, der uns verlassen hat oder den wir nicht wieder unter Vertrag genommen haben, würde ich da einen Vorwurf machen, dass er uns verlassen hat.
Einschränkung, kommen okay, wir gleich zu.
Okay.
Eine Einschränkung mache ich, aber da kommen wir gleich zu.
Okay.
Ja, okay. Ich weiß auch welche, glaube ich.
Naja, ich glaube, das kann sich jeder denken. Aber ja, da sind wir noch nicht.
Ja.
Eine Frage, sind wir noch nicht. Ja? In meiner Liste ist tatsächlich nicht als Zugang, Walton ist tatsächlich nicht in meiner Liste als Zugang. Haben wir ihn per Trade geholt?
Nein, wir haben ihn nicht per...
Müsste auch ein Free Agent gewesen sein, oder?
Ja, wir haben ihn von der Waiver-Liste.
Ja. Stimmt, die Waiver sind da nicht mit drauf.
Genau.
Ja, da nichts.
Ja.
Die Waiver sind nicht mit drauf, weil es keine Free Agents in dem Sinne sind, oder?
Genau.
Gut.
Das heißt, lassen wir sie auch raus.
Haben wir jetzt erstmal so gemacht.
Du hast das, was Mark Walton betrifft, schon gesagt. Verjüngung, der hat ein paar rote Flaggen abseits des Feldes, der hat ein paar Injury-Issues, aber ansonsten solide. Ja. Mehr muss er zeigen.
Richtig.
So. Ich hoffe ja, dass er zusammen mit, dass wir tatsächlich mit 4 Running Backs plus Fullback in die Saison gehen und dann hätte Walton auch einen Platz.
Ja. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir uns das alle so ungefähr wünschen. Mit dem Personal, was wir jetzt haben, ist das ja auch gut möglich.
Ja.
Gut, Frank Gore haben wir jetzt gerade schon abgefrühstückt. 2 Millionen ein Jahr bei den Buffalo Bills. Und da hat es auch Senior Rice Perry hin verschlagen. Ein Jahr 810.000. Gut, haben sie sich ein schönes Paket geschnürt. Tut uns jetzt nicht weh.
Nö.
Gut, Running Backs abgehakt, Tight Ends. Und bei den Tight Ends haben wir 2 Spieler geholt und ich fange einfach mal mit Dwayne Allen an. 2 Jahre, 6,5 Millionen ist von den New England Patriots gekommen. Micho, du darfst zuerst.
Ja, also generell muss man ja sagen, dass unsere Tight Ends knapp 350, 360 Yards gesammelt haben, und zwar alle Tight Ends, die wir im Moment im Roster haben. Das heißt, wir haben auf Tight End Position jetzt nicht die Mega-Qualität, auch nicht die Mega-Qualität dazugeholt. In New England ist Rob Gronkowski gegangen und es gibt einen Grund, warum New England Dwayne Allen hat gehen lassen. Die sind dafür bekannt, dass die Spieler, von denen sie nicht mehr viel erwarten, dass sie gehen lassen können. Er ist zu uns gekommen, natürlich auch, weil es die Connection zu Blind Flores gibt. Wenn ich sehe, welche Tight Ends sie abgegeben haben, ist es mit Sicherheit keine Verschlechterung. Aber auch da kommt wieder das Argument, dass ich vorhin gesagt habe, spielen sollten halt nicht unsere jungen Tight Ends, wie zum Beispiel Smicey und Gesicki halt eben, ja, damit sie sich entwickeln können und nicht Dwayne Allen. Und ich habe die Sorge, dass er ihnen Snaps wegnimmt.
Tobi?
Dwayne Allen ist das, was Mike Gesicki nicht ist. Ein guter Tackler.
Das ist aber Dwayne Smythe dann. Ja.
Der ist beides, aber hat halt nicht so das Potenzial wie das, was Gesicki hat. Dwayne Allen bringt.
Wenn ich kurz eingreifen möchte, du hast gesagt Tackler, du meinst Blocker, oder?
Ja, sicher, klar, sicher. Falsches Wort. Zwei Dinge bringt er mit. Blocking Ability und Erfahrung. Das kann er den anderen weitergeben. Erfahrung, auch was das System angeht, sehe ich genauso, dass wir Probleme haben werden, die Snaps vernünftig zu verteilen. Das liegt aber daran, dass wir auf einem mittleren Niveau 4 Tight Ends haben, die ungefähr vergleichbar sind. Also wir haben ja dann noch Nick O'Leary dazu und Smythe und Gesicki und Allen.
Wobei Nick O'Leary soll ja eigentlich eher umgeschult werden und den Backup als Fullback geben.
Nein, Nick O'Leary liefert momentan im Trainingscamp so auf Tight End ab, dass der wohl seinen Platz relativ sicher hat und dass er auch erstmal Tight End bleiben soll. Das okay. Jetzt aber nur so nebenbei. Das führt mich dann aber auch, dass ich über die 4 geredet habe, zum 5. Clive Walford, den wir von den Jets geholt haben. Gut. Kann man machen? Muss man nicht? Ich sehe den nicht im Roster. Also das heißt, nach dem Trainingscamp wird für den Schluss sein.
Vielleicht kann man den an den Jets zurückgeben. Die brauchen doch gerade Tight Ends.
Die brauchen da so ein Fun-System.
Ja, bestimmt. Also, ne? Und ansonsten, sie können doch gerne Marquise Gray oder AJ Derby kriegen oder Gavin Escobar, den wir auch mal zwischendurch auf Tight End hatten. Also, in den letzten Jahren war es so, dass die Tight End-Position in Miami nicht gerade gut bestückt war. Dass wir dann mal ausnahmsweise einen Dion Sims hatten, der dann weit über seinem Potenzial und über seinen Möglichkeiten spielt, sich in Chicago einen dicken Vertrag anholt und sich wahrscheinlich immer noch klacht. Naja, das ist dann so, aber ich hoffe darauf, dass wir Gesicki und Smythe so entwickeln können, dass die beiden den Sprung machen, den sie machen können.
Ich glaube, das hoffen wir alle.
Ja, ja, ich sag's nochmal, ich mag ein komplettes Tight End Spiel, dazu gehört Blocken für mich dazu, deswegen setze ich große Stücke auf Durham Smythe, der natürlich von einem hervorragenden College-Schule kommt, ne? Er kommt von Notre Dame, ziemlich mit das beste College, was es gibt.
Wow.
Und Mike Gesicki hingegen ist ja im Endeffekt ein großer Receiver. Also anders kannst du ihn ja kaum einsetzen.
Ja, aber du musst ihn halt auch so einsetzen. Und das ist halt das Problem, das war letzte Saison nicht so, in meinen Augen. Ich meine, ich erinnere mich immer noch an das war das erste Spiel, oder? Gegen die Titans. Wo ja. Tannehill diese furchtbare Interception geworfen hat.
Ja.
Wo der Ball, das war ja für einen NFL-Quarterback war das eigentlich ein sicheres Ding. Und er wirft dieses Ding komplett in Butlers Hände und ab und weg. Und seitdem haben wir gefühlt keine Tight Ends mehr eingesetzt. Weiß ich nicht.
Ja. Also, wie soll ich sagen? Ich weiß, was du grundsätzlich meinst. Ich verstehe auch das. Ne? Du sagst von wegen, er ist falsch eingesetzt worden. Ich sehe aber folgendes Problem. Wenn du Gesicki einsetzt, weiß die gegnerische Defense oder das gegnerische Team sofort, dass du ein paar Spielzug machst. Denn zum Blocken, weder fürs Run-Blocking noch fürs Pass-Blocking, kannst du ihn gebrauchen. Das heißt von wegen, du musst ihn auf jeden Fall irgendwo abdecken. Hast du ihn nicht auf dem Feld, haben wir die anderen Spieler, weißt du, dass du 90% halt du auf den Tight End nicht achten musst, weil die Spieler halt größtenteils nicht ausgewogen genug sind. Das heißt, du spielst irgendwo immer mehr im Tight End Sets, was ich grundsätzlich in Ordnung finde, was dich aber vom Playcalling her einschränkt. Und das ist ein Vorwurf, den ich halt Gesicki von seinem Skillset her mache. Und das haben wir durch unsere Free Agent Verpflichtung, um da die Kurve nochmal zu kriegen, nicht behoben bekommen.
Mhm. Okay.
Hat natürlich auch einen Vorteil, wenn Gesicki auf dem Platz ist und da 2 nebendran stehen, muss ja einer frei sein.
Okay.
Das hat auch seine Vorteile.
Ja.
Nehmen wir erstmal so mit.
Ich nehme es hin.
Okay. Wunderbar. Wir werden sehen.
Gut. Dann haben wir nämlich die Titans schon abgefrühstückt, denn Marquise Gray und AJ Derby wurden schon in den Ring geworfen, haben uns beide verlassen, beziehungsweise keinen neuen Vertrag mehr bekommen und sind momentan auch noch auf der Suche. Ich habe von beiden jetzt nichts mitbekommen, dass sie retired hätten und weiß auch nicht, ob sie jetzt da Pläne haben. So dicke bin ich jetzt nicht mit denen. Und dann kommen wir von den Tight Ends zu den Wide Receivern. Und da haben wir zwei Spieler geholt, den Hearns nämlich, den Allen, der kam von den Cowboys, den haben wir jetzt unter Vertrag genommen. Und Tobi, nee, Micho, du darfst gleich einfach weiter.
Also Allen Hearns hatte ein gutes Jahr bei den Jaguars, meine ich, hat zuletzt in Dallas nicht abgeliefert, hat sich dann in den Playoffs auch noch verletzt. Dallas glaubte wohl nicht, dass er zurückkommen wird, und das, obwohl Dallas eigentlich Receiver braucht. Er hat ja dieses eine Jahr gehabt. Wenn er daran anknüpfen kann, super. Ansonsten ist es genau dasselbe wieder. Er steht vor unseren jungen Spielern wie Isaiah Ford, wie Preston Williams, und nimmt den eventuell Snaps weg. Oder sogar einen Rosterplatz, was ich viel schlimmer finde.
Tobi?
Ich sehe seine Konkurrenz eher zu Butler, und da ist er aus meinem Dafürhalten schon ein leichtes Upgrade. Ich kann verstehen, wieso man ihn geholt hat, eben aus der Möglichkeit heraus, ihn zu holen. Aber generell muss man sagen, auf Wide Receiver hat sich jetzt nicht so viel getan. Es hat sich weder verschlechtert noch gebessert in dem Sinne. Also da waren wir solide aufgestellt und werden es bleiben.
Gut. Und neben Hearns haben wir dann noch Ricardo Luis unter Vertrag genommen. Aber auch nur ein Jahr, 645.000, wenn ich es jetzt richtig habe. Und der kam von den Cleveland Browns, aber würde ich jetzt sagen, wird vermutlich nach dem Cut, beziehungsweise nach dem Runterrauen oder nach dem Runterschneiden auf 53-Mann-Kader, wird er keinen Platz mehr bei uns haben. Seht ihr es anders?
Das, was so die ersten Eindrücke aus dem Camp sind die Wide Receiver Spots die begehrtesten. Die Entscheidung wird sehr schwierig werden, sagt Flores. Aber Ricardo Luis ist kein Teil davon, sondern es geht eher in erster Linie um eben Preston Williams oder Butler, Hearns oder Ford und um diese Geschichten. Die ersten vier sind klar und die anderen vier prügeln sich um einen Platz. So ungefähr.
Ich glaube noch nicht mal, dass die ersten vier wirklich klar sind, aber tatsächlich gebe ich dir recht. Ricardo Luis gehört nicht dazu.
Gute. Und ja. Da, wer noch nicht dazu gehört, ist Danny Amendola. Der hat einen Einjahresvertrag bei den Lions unterschrieben für 4,5 Millionen. Im Sinne des Rebuilds denke ich vernünftig, dass man ihn gecuttet hat. Hat man? Ja,
ja.
Wir haben ihn gecuttet. Und für mich eigentlich vernünftig. Also er liefert zwar immer noch solide seine Sachen ab, aber es ist halt erst 33. Für mich jetzt keiner, den wir jetzt unbedingt noch gebraucht hätten für das Geld. Tobi.
Das Geld ist genau der entscheidende Grund, weswegen man ihn hat gehen lassen. Ne? Man wollte ihm einfach schlicht und ergreifend dann nicht so viel bezahlen. Er kriegt in Detroit kriegt er jetzt 4,5 Millionen für das eine Jahr. Da ist das okay. Ne? Mit seiner On-Off-Freundin wieder zusammen ist alles gut für ihn. Ich wünsche ihm nur das Beste und ja. Ne? Aber im Rebuild hat er keinen Platz gefunden. Ja. Ist auch gut so.
Genau.
Wunderbar. Und dann hat uns noch ein Wide Receiver verlassen, Leonte Carew. Wäre für mich jetzt kein Spieler, der den Spot, der dann übrig bleibt. Ich glaube nicht, dass er da wirklich Aktien drin gehabt hätte. Sieht das einer von euch anders?
Das glaube ich zwar auch nicht, aber wir haben eine Menge Draftkapital für ihn gegeben, ne?
Das ist es, ne? Wir haben was in ihm gesehen, was er nie wirklich dass er nie wirklich nachhaltig beweisen konnte.
Nicht mal ansatzweise.
Deswegen, irgendwann musste es dazu kommen. Er war ja zwischendurch schon mal weg. Von daher, er hat auch jetzt kein neues Team. Wird schwierig, dass er ein Team findet.
Naja. Wenn man sich seine Stats anguckt. Also ich meine, er hat 37 Spiele gespielt, 2 Starts davon. Er hat 24 Targets gehabt, 12 Receptions. dabei. Immerhin 16 Yards pro Reception, also 192 Yards und 2 Touchdowns. Ein Drop. Aber trotzdem, das war in 3 Jahren, ist das für einen, ich glaube, Drittrunden-Pick, für den wir hochgetradet haben, doch ein bisschen arg wenig.
Ja, ne, wie gesagt, man hat in ihm etwas gesehen, was er nie wirklich beweisen konnte, dass das ist.
Und er ist ja jetzt auch noch für 4 Spiele gesperrt.
Genau.
Weswegen, weiß ich nicht, aber...
Ich auch. PED.
Okay. Der Klassiker sozusagen.
Genau.
Undisclosed reason.
Ja, genau. Zahnpasta.
Genau.
So, damit haben wir die Offense abgehandelt. Grundsätzlich eure Meinung zu den Veränderungen in der gesamten Offense. Was sagt ihr? Gut, schlecht? Ist, wir haben uns, ja, ob wir uns jetzt gut oder schlecht angestellt haben oder ob es ungefähr gleich geblieben ist. Was meint ihr? Micho, das zuerst.
Ja, also zum Leben zu wenig gemacht. Da hat Tobi schon richtig gesagt, der hätte gerade in der Offensive-Line, in der O-Line was anderes sein müssen. Zum Sterben wiederum zu wenig und auch um den jungen Spielern zu viel und auch um den jungen Spielern Spielpraxis zu geben, zu viel. Insgesamt glaube ich, dass wir uns zwar nicht wirklich verschlechtert haben, was die Qualität angeht. Ich glaube, das ist auf einem Durchschnitt, auf einem durchschnittlichen Niveau in der Beziehung geblieben oder auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau. Ich glaube aber, was den Rebuild angeht, war es tatsächlich nicht optimal. Allerdings haben wir eine Menge Capspace freigemacht und das gibt Hoffnung für die Zukunft.
Würde ich so unterschreiben. Tobi?
Genau, wie Micho sagte, O-Line hätte man mehr machen können, Rest ist hoffend auf die Zukunft. Wir haben viele junge Leute dabei, die gerade erst Anfang oder Mitte 20 sind. Das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen, ob das die richtigen Entscheidungen waren.
Gut, und dann kommen wir jetzt zur Defense. Und da fangen wir dann einfach auch mit der Line an. Und dort mit den Defensive Tackle, die natürlich dadurch, dass wir Christian Wilkins in der ersten Runde gepickt haben, etwas vorbelastet sind, weil da relativ klar ist, wer startet. Aber wir haben uns mit Adolphus Washington von den Buffalo Bills beziehungsweise den Cincinnati Bengals verstärkt. Ein Jahr, 720.000. Ja, er ist halt da. Viel mehr würde ich gar nicht sagen, weil gut, auf der Position haben wir jetzt auch nicht so viel, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Tobi, du wirst da einen besseren Überblick haben.
Er wird wenig Chancen haben, ins Roster zu kommen. Dafür sind die Spots einfach zu klar besetzt, wenn man davon ausgeht, dass wir mit 4 Defensive Tackles in die Saison gehen. Und das sind aus meiner Sicht ganz klar Wilkins, ist ja logisch, als First-Round-Pick.
Nee, cut.
Dann Vincent Taylor, der im Trainingscamp wohl abliefert ohne Ende und auch im letzten Jahr bis zu seiner Verletzung schon in der Laufverteidigung gerade auch eine gute Rolle spielen konnte. Devin Godshaw genauso, ne? Der ist solide. Plus dann Akeem Spence, der mit der Erfahrung, der die Jungen so ein bisschen leiten und führen soll. Wenn Adolphus Washington besser ist, soll er es meinetwegen gerne, soll er den Spot gerne haben. Aber ich glaube nicht dran. Also den werden wir im September nicht mehr in Miami sehen, glaube ich.
Sehe ich genauso. Camp Buddy. Da wird nicht viel passieren.
Ja. Gut.
Ja.
Und da wir auf Defensive Tackle so klar aufgestellt sind, haben uns Evander Hood und Sylvester Williams beide in Richtung New Orleans Saints verlassen. Würde ich jetzt sagen, keine großen Verluste, gerade wenn man sieht, wen wir jetzt auf Defensive Tackle haben.
Gute Reise.
Ja,
ja, genau.
Kommt heile an.
Viel Spaß, wenn sie es in New Orleans ins Roster schaffen. Herzlichen Glückwunsch.
Haben wir was falsch gemacht?
Ja. Also wenn die es tatsächlich in New Orleans ins Roster schaffen, dann haben wir was falsch gemacht, ja. Ich glaube nicht dran.
Aber gut, es sind halt auch Entlassungen, wenn man sich das anguckt. 30 und 32 sind die beiden Herren. Ist naja, halt gut, im Rebuild dann nicht so.
Genau, richtig. Sie waren letztes Jahr wegen Verletzungen da. Jetzt haben wir keine Verletzten derzeit, also sind sie wieder weg.
Derzeit. Das muss man betonen. Ne?
Ja, es ist...
Ich habe gar nichts gesagt.
Eben. Ja, wir laborieren ja noch an der letzten Saison, wo tatsächlich ja einige, so dass Wilson oder sowas tatsächlich noch nicht wirklich voll trainieren konnte.
Ja.
Ja, aber das sieht wohl ganz gut aus. Hört man.
So. Dann wechseln wir jetzt von DT auf DE. Und ja, da tut es gleich weh, aber da sprechen wir jetzt erstmal noch gar nicht drüber. Erst spreche ich hier über William Hayes, der keinen neuen Vertrag gekriegt hat, der auch bisher bei keiner Franchise jetzt irgendwie anheuern konnte. Ist halt bitter, dass er sich verletzt hat.
Ja, vor allen Dingen, weil er eigentlich am Anfang relativ gut performt hatte.
Ja.
Und dann gibt es ja diese, es war ja diese unsägliche Regelung, dass man ja nur irgendwie mit 30%,
75%
seines Körpergewichts oder so auf den Quarterback fallen darf. Wer sich diese schwachsinnige Regelung ausgedacht hat, hat nie in seinem Leben gespielt. Und er hat halt versucht, Derek Carr dementsprechend nicht auf Derek Carr zu landen und hat sich dann das Kreuzband gerissen. Derek Carr, den ich für diese Aussage übrigens sehr schätze, nur gesagt hat von wegen, ich wünschte, er hätte sich einfach voll auf mich drauf fallen lassen.
Ja.
Das hat Derek Carr nach der Verletzung gesagt. Und es ist so bitter, dass Hayes, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gespielt hat, der auch nicht schlecht performt hatte zu Beginn der Saison, jetzt vielleicht deswegen sogar sein Karriereende hat, wegen dieser komischen Regelung.
Das wird so kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, leider, dass er irgendwo nochmal wieder auf die Beine kommt. Das, da ist es wirklich traurig. Das ist nur traurig. Weil Hayes, wie gesagt, der hätte uns letztes Jahr echt geholfen.
Das hätte er, ja. Aber jetzt wahrscheinlich Karriereende.
Wahrscheinlich, ja.
Und von dem einen gehen wir jetzt zum anderen, zum Andre Branch. Der hat jetzt vor kurzem erst einen Vertrag bei den Cardinals unterschrieben.
Ja, ich glaube vor 3 oder 4 Tagen oder so.
Ja, war jetzt ganz frisch. Ich habe jetzt auch keine Vertragsdaten. Tobi, hast du da vielleicht mehr?
Nee, also da weiß man auch noch nichts genau. Wenn man sich vorstellt, was er bei uns verdient hat, dann kann man sich auch vorstellen, warum wir ihn entlassen haben.
War der gar nicht so günstig?
Nicht so wirklich. Also ich glaube, wir haben 7 Millionen Dollar eingespart, dadurch, dass wir ihn entlassen haben, von 9.
Ich hätte die Hälfte wohl genommen.
Ja, ne, aber für das, was er leisten wollte, vom Mundwerk her und leisten konnte, von Leistung her, einfach zu teuer. Und von daher zwangsläufiger Kandidat, den man abgeben musste. Dass er jetzt in Arizona gelandet ist, ja, mein Gott, ne, die sind eh schlecht.
Die sind eh scheiße.
Ich, ja.
Ja, dass du hast eh Hasskappe auf die Cardinals.
Wieso? Nein.
Die Sanne
ich bin froh, dass es, ja, sind sie. Aber ich bin froh, dass es ein Team gibt, das deutlich schlechter ist als wir.
Zumindest eins, ne? Die nächstes Jahr keinen Quarterback picken werden, vielleicht.
Da, aber dann holen wir uns bitte Kyler Murray.
Wenn sie noch einen Quarterback picken würden, dann wären sie richtig dumm. Also sorry, selbst wenn ich Kyler Murray mag, also auch 2 oder 3 Jahre mit zig Interceptions müssen sie ihm nur mal geben.
Ja, das ist so, ne? Und wie gesagt, sie werden sehen, was sie an Andre Branch haben. Punkt.
Und damit kommen wir jetzt wohl zu einem der schmerzhaftesten Verluste. Cameron Wake, 2009 undrafted zu den Miami Dolphins, und dann war das so ein kleines Miami Miracle, kann man glaube ich sagen, wie er sich entwickelt hat und quasi kurz vor den 106 steht und nicht zu den Bedingungen wahrscheinlich unterschreiben wollte, die wir ihm serviert haben. Und da haben die Tennessee Titans gesagt, du, komm mal vorbei, wir haben dann ein Vertragsangebot für 3 Jahre, 23 Millionen. Uff, für mich zu viel, aber ich kann ihn verstehen, mit 37 Jahren nochmal einen 3-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, das ist riesig. Und es freut mich für ihn, dass er die Kohle kriegt. Ich finde es schade, dass er uns verlassen hat. Tobi, du darfst.
Ja, das ist die Einschränkung. Ne? War hoffentlich auch allen klar. Also, ich hab letzte Woche auf Instagram ein Foto von ihm im neuen Jersey gesehen und es ist hart. Es ist ganz hart. Der war 10 Jahre lang Miami, der war die Franchise, der hat sich für uns den Arsch aufgerissen, hat immer Leistung gebracht, hat immer auch Leistung gezeigt. Klar, für einen Rebuild ist er nun mal nicht vorgesehen. Wir haben massig an Cap Space dadurch gespart, dass wir ihn nicht mehr gesigned haben. Aber es ist traurig, dass er die 106 hoffentlich erreicht, aber sie nicht im Dolphins Jersey erreicht. Das wäre für mich auch so ein Kandidat, wo ich sage, gut, lass den jetzt da seine Jahre in Tennessee abreißen, dann kommt er für einen Tag zurück und retired im Dolphins Jersey. Also an die Tatsache, dass der nicht mehr für Miami spielt, muss ich mich erstmal gewöhnen.
Ja. Ist richtig bitter, es tut weh. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin da etwas unemotionaler, obwohl ich ihn sehr, sehr mochte. Er hat maximal noch eine Saison im Tank. Ich hätte ihn sogar schon letzte Saison gerne getradet. Da bin ich ja für gesteinigt worden. Wir haben immerhin noch was für ihn bekommen, meine ich. Oder nee, wir haben nichts mehr für ihn bekommen. Hätten wir letzte Saison abgegeben, hätten wir noch was für ihn bekommen. Und ich bin der Meinung von wegen, das ist nun mal ein Business und da haben die Emotionen so viel vielleicht nicht zu suchen. Wir haben es zu spät gemacht. Also er hat zwar performt, er hat sich immer den Arsch aufgerissen, ich liebe ihn. Vielleicht wäre etwas früher tatsächlich besser gewesen.
Ja, darüber kann man diskutieren. Was wir jetzt noch bekommen, ist wahrscheinlich im nächsten Draft einen 5-Runden-Pick als Kompensation. Das ja. Könnte durchaus passieren. Also haben wir quasi gegen einen, in Anführungsstrichen, gegen einen 5-Runden-Pick getradet. Würde ich sagen.
Ja, also es ist relativ sicher, dass wir einen 5-Runden-Pick für ihn bekommen. Da nochmal danke nach Tennessee, dass sie einem 37-Jährigen so viel Kohle in den Arsch blasen. Aber gut, ne?
Hey, kann man so sehen. So mit dem Rentensystem, da muss man auch mal, das ist so, ne? Da muss man auch mal als Franchise den alten Leuten mal ein bisschen unter die Arme greifen.
Um mal ins Aktuelle zu kommen, was meinst du, was sich Carolina freut, dass die New York Jets gerade für 8,5 Millionen sich einen 35-jährigen Center aus dem Ruhestand geholt haben.
Wobei ich ehrlich sagen muss, von wegen, einen vernünftigen Center hätte ich auch gerne. Ich bin ja von Kilgore nicht so begeistert, von daher.
Naja, gut, aber Kilgore 3, Khalil 8,5 und naja. Vielleicht kriegen wir nächstes Jahr dann einen vernünftigen Center noch.
Da gehe ich von aus. Also, ich denke, dass wir nächstes Jahr im Draft auf jeden Fall mindestens wieder einmal in den ersten 3 Runden eine O-Line-Spieler picken werden.
Ja,
da also ich führt denke. Kein Weg dran vorbei.
Ich denke in der ersten Runde. Ja, aber
könnte passieren. Je nachdem, wo wir picken und wer dann. Ne? Aber das ist Zukunftsmusik.
Genau. Zurück zu Wake, der ist leider keine Zukunftsmusik. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Ich hoffe es. Zumindest für einen Tag. Das ist ja Mode momentan.
Na, das kann ich mir auch vorstellen, dass er für einen Tag noch mal das Jersey überstreift und dann als Dolphin retired.
Ja.
Ja, und wer bei uns auch nicht mehr zu finden ist, ist der Outside-Linebacker Jerone Elliott. Und tschüss, hätte ich jetzt gesagt, weil ich hab mich über diesen Namen gewundert. Mir sagte der Spieler überhaupt nichts, da bin ich ehrlich. Ich glaube, er wird uns nicht in Erinnerung bleiben.
Naja, kam aus der AAF und hat da gut performt, hat einen Shot gekriegt, hat es versucht. Scheinbar hat es bei unserem Linebacker-Squad nicht gereicht. Tja, und ne, der Nächste.
Ja, da muss ich jetzt generell was zu sagen, wenn wir schon bei Zeit Wir haben ja noch einen, dem ja versprochen wird, wenn er Outside Linebacker spielt, macht er einen riesen Entwicklungssprung. Charles Harris. ich habe mich tatsächlich dann mal beschäftigt ein bisschen mit unserer Defense und habe geguckt, von wegen, wie sieht es denn aus? Es gibt immer schön diese Zahlen mit den Stats, vor allen Dingen mit Sacks und Tackles, wo dann gesagt wird, wie gut war die Defense denn oder sowas. Aber gerade die bekannten Seiten PFF, Football Outsiders, haben auch noch andere Methoden. Und da gibt es eigentlich das, was viel wichtiger ist, ist das sogenannte Quarterback Pressure. Das heißt, von wegen, auch da gibt es ja unterschiedliche Angaben. Quarterback Pressure ist, wenn in dem Moment, wo der Ball abgegeben worden ist, der Verteidiger in einer Range von einem bis einem halben Yard am Quarterback dran ist. Ja, dann ist der Quarterback unter Druck. Das ist ein Quarterback Pressure. Und tatsächlich ist das eine viel aussagekräftigere Zahl, wie stark man den gegnerischen Quarterback unter Druck setzt. Denn tatsächlich, wenn gegnerische Quarterbacks unter Druck gesetzt werden, sinkt das Passer-Rating bei Quarterbacks ganz massiv. Klar, eigentlich so gut wie jeder NFL-Quarterback kann aus einer sauberen Pocket ohne Druck einen Pass anbringen. So, das hat man aber in den seltensten Fällen. Also normalerweise haben die Quarterbacks einen Release von unter 3 Sekunden. Ja, unter 3 Sekunden müsste der Ball losgeworden sein, ansonsten stehen sie unter Druck. Und tatsächlich hat unsere Defense, dafür sind ja für diesen Druck, sind in der Hauptsache unsere Defensive Ends und Outside Linebacker zuständig. Natürlich auch Defensive Tackles, die erzeugen Inside Druck, weil wenn sie Inside durchkommen, ist es nochmal schneller. Aber die Defensive Ends, Pass Rush, sind da eigentlich massiv für verantwortlich. Und da waren wir schon letzte Saison mit den Spielern, wie Wake, wie Hayes, wie Branch, trotz allem nur auf Rang 23 zu finden, wo tatsächlich nur eine Pressure Rate von 29,4% haben. Also in unter einem Drittel der Snaps haben wir den gegnerischen Quarterbacken unter Druck gesetzt. Als Beispiel ist zum Beispiel die Rams, die eine Pressure Rate von fast 37,6% hatten. Also bei eben 8% mehr.
Gut, die haben den Spieler der NFL.
Ja? Klar.
Also
gut. Ja. Nehmen wir Pittsburgh, 35%. Nehmen wir Chicago, 34%.
Da? Ja, gut, wir haben Khalil Mack.
Nehmen wir Buffalo Bills mit 33,8%. Nehmen wir New England mit 33,8%.
Okay.
Es sind schon deutliche Unterschiede. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, wie die Defense, ja, wenn man da noch die Defense mit berücksichtigt, sind wir tatsächlich die gegnerischen Defense. Es gibt dieses DVOA, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Abkürzung war. Auf jeden Fall ist es, da wird die gegnerische Defense da noch mit reinbezogen, wie gut wir da sind. Und da sind wir tatsächlich, wenn man, und Snap und Entfernung, Down und so weiter und so fort, das wird alles mit einberechnet, da sind wir, was den Pass Rush angeht, das 31. schlechteste Team. So, und wenn man jetzt hört, was wir alles abgegeben haben.
Micho?
Ja?
Das 31. Beste.
Das 31 schlechteste, meine ich.
Nee, das wäre das auf 2 beste.
Wären wir das 31 schlechteste, wären wir auf 2 beste.
Ja.
Ja, Entschuldigung. Wir sind auf Position 31, wir sind auf 2. Ja, sorry, ja, das war...
Ich wollte es nur sagen.
Ja, du hast recht. Du hast recht, Knotennetzung. Ich bin gleich mit meinem Vortrag auch fertig. Wir sind also das zweitschlechteste Team, trotz allem, was wir abgegeben haben. Und dann sehe ich einfach nur von wegen, dass wir nächste Saison mit Abstand dead last sein werden. Nur schlechter als wir letzte Saison waren die Oakland Raiders. Ich glaube, diese Saison werden wir trotz dem, was wir noch dazugeholt haben, dead last sein. Pass Rush, gerade Defensive End Position, fürchterlich.
Ja.
Große Baustelle, fast noch größer als O-Line.
Hast du recht. Aber, was ich glaube, dass wir unheimlich viel über die Linebacker kommen werden. Also der Druck über die Linebacker, das ist zumindest das. Wenn ich lese, Jerome Baker rastet wohl momentan auch gut aus und ist immer wieder mal am Quarterback dran. Ich glaube, ja. dass du weißt es da besser. Inwiefern können die Linebacker die Defensive Ends unterstützen, beziehungsweise Defensive End so viel Aufmerksamkeit auf sich lenken, dass die Linebacker freies Feld haben?
Natürlich können sie das. Vor allen Dingen, wenn es um so Sachen wie Sex oder sowas geht. Aber Quarterback-Pressure erreichst du tatsächlich selten mit Linebackern, es sei denn, die blitzen.
Okay.
Du kannst viel über das Scheme machen, natürlich. Du kannst auch viel versuchen, die Defensive Ends und so weiter zu unterstützen. Und nicht alles muss über die Defensive End kommen. Aber letztendlich den Pressure selber erreichst du über die Tackles, die bei uns tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht sind. Und vor allen Dingen über die Defensive Ends. Und da sieht es mehr als nur mau aus.
Da hast du recht.
Wenn du Charles Harris nicht mütter
Würdest du die Diskussion jetzt wirklich anfangen, Tobi?
Nein, will ich nicht. Ich gebe dir recht, aber um nochmal auf Andre Branch zurückzukommen, ich denke, dass Arizona da ein starker Konkurrent ist. Wir haben uns in der Laufverteidigung verbessert. Das wird besser werden, aber was die Leistung unserer Defensive Ends geht, wird es dieses Jahr hart werden. Richtig hart. Weil ich sehe nicht wirklich viele, die da geeignet wären oder die da gut geeignet wären, das zu leisten. Wo ich die Hoffnung habe, das hat ja Rico auch angesprochen, ist, dass die Linebackers ersetzen, weil momentan ist da auch im Trainingscamp unter Pets Jerome Baker wohl derjenige ist, der da alles abreißt, was nicht nied- und nagelfest ist. Also der hat seinen Stammplatz wohl schon so gut wie sicher. Und McMillan ist gut. Dann haben wir noch Sam Iguavone, der wohl auch stark daran arbeitet, seinen Rosterplatz zu machen. Kiko hat so ein paar Malessen gerade, ist aber nichts Wildes. Der hat, glaube ich, ein oder zwei Tage ausgesetzt. Aber auf den kann man eigentlich immer zählen. Und naja, sollte Joe Flacco nochmal vorbeikommen? da ist ja noch was offen. Nein, also auf Linebacker sind wir relativ gut aufgestellt.
Wobei ich schon bezeichnend finde, McMillan scheint sich nie wirklich durchsetzen zu können. Er hatte damals eine hervorragende Preseason gehabt, bevor er sich Achillessehne oder Kreuzbandriss? Ich meine Kreuzbandriss, ne?
Kreuzband, glaube ich.
Ja. Aber seitdem, er hat letzte Saison sehr inkonstant gespielt, klar, war seine erste richtig gute Saison, und jetzt ist er sich gerade so ein bisschen im Camp zumindest, so wirkt es, von Sam Agwavan überholen. Wer weiß, vielleicht war dann doch der Zweitrunden-Pick, den wir ausgegeben haben, auch für ihn zu hoch. Von ihm haben wir uns ja viel versprochen, aber er hat dann doch vor allen Dingen im Pass-Coverage einiges an Schwächen. Da müssen wir dann mal gucken. Aber Iguavon macht einen richtig, richtig guten Eindruck. Das stimmt. Deswegen haben wir ja auch unter anderem TJ McDonald jetzt auf Linebacker vorgezogen. Ne? Der spielt das ja auch noch. Micah Fitzpatrick kann Linebacker spielen. Und so wie wir unser Defense-System spielen wollen, ist das auch nötig. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, Linebacker ist nicht gerade die Problemsituation.
Nee, wir haben ja auch noch Van Ginkel.
Ja. Ich muss sagen, so schlecht.
Nee, also das wird schon gut werden. Und ich freue mich auf Baker. Also da der wird eine gute Rolle spielen und die Tradition guter Linebacker in Mainz sicherlich fortführen.
Würde ich auch behaupten. Ja. Also, da gibt es da nichts mehr viel hinzuzufügen, außer dass wir, wo wir gerade bei Linebacker sind, nochmal Mike Hall erwähnen. Also der war bei uns, wird nochmal als Free Agent aufgeführt, weil er wohl etwas länger als 5 Sekunden ohne Vertrag war. Gut, ist wieder mit dabei. Was damit passieren wird, schauen wir mal. Die Anteile seiner Spiele sind immer weniger geworden in den letzten Jahren.
Ganz einfach, solider Backup, Special Teamer, Punkt, fertig, aus.
Genau.
Mehr muss man dazu nicht sagen.
Tiefe.
Das auch, ja.
Er hat einen Off-Ball-Linebacker, also ist auch, spielt ja auch eine immer kleinere Rolle im Grunde. Im Endeffekt weiß ich auch nicht, wie viel Zukunft er in dem System haben wird. Aber solange sich nichts Besseres findet.
Ja, wir brauchen auch erstmal nichts.
Gut. Noch ein Linebacker, der uns verlassen hat, ist Stephon Anthony. Warum macht ihr da jetzt? Also, das finde ich ja unfair.
Ehemaliger First-Round-Pick, juhu! Ja. Ich meine von New Orleans sogar.
Ja, kommt her.
Ja, die haben Evander Hood und Sylvester Williams, haben dann Stefan Anthony zu uns geschickt, aber mich wundert, dass der Kerl überhaupt noch ein neues Team gefunden hat. Sorry, aber...
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir Sorgen macht für die Falcons, ist mir gestern bei dem Spiel gar nicht aufgefallen.
das heißt, du meinst, er hat eine Starterrolle, ja?
Ja, wenn er gestern nicht gespielt hat, also das würde mir aus Sicht von der Falcons-Fans, würde ich mir schwer Gedanken machen.
Ja, weil das stimmt wohl.
Das, was er tun sollte und das, was er eigentlich auch tun wollte, hat er in, wie lange war er hier, 1,5 Jahren, Miami, auch nur ansatzweise irgendwie erreicht.
Ich meine, gut, es sind ja einige Leute sonst bei dem Spiel auch, deswegen übersehen, positiv oder negativ, wie auch immer sie aufgefallen sein.
Ja, das, wie gesagt, das mag sein, vielleicht aber...
auch in der Offense da, aber...
Gut, ja. Lassen wir das jetzt mal, ja, das Hall of Fame Game sein. Heute ist aber auch schlimm mit mir. Gut, lassen wir das insgesamt einfach mal und kommen einfach zu den Quarterbacks. So, da haben wir Tyler Patman dazu gewonnen von den Jacksonville Jaguars. Der hat für ein Jahr $805,000 unterschrieben. Gut, eure Meinung zum Herrn Patman?
Ich hätte ursprünglich gesagt, so von wegen, oh, Camper die oder sowas, aber tatsächlich macht er sich verdammt gut. Scheint wohl ein Anwärter auf den Nummer 1 Backup-Posten zu sein. Von daher anscheinend eine solide Verpflichtung, ja.
Gut. Nee, ja, reicht.
Reicht. Ja. Okay. Sagen wir doch nichts mehr drüber. Wer einer sagt ja nochmal diesen Namen in dem Podcast. So, ihr hattet gerade die Chance. Nie wieder. Gut. Kommen wir zum letzten Spieler, den ich hier auf der Liste habe. Oh mein Gott, jetzt schon der letzte Spieler. Eric Rowe, Cornerback von den Patriots, hat für ein Jahr 3,5 Millionen unterschrieben. Ist schon mal eine etwas höhere Hausnummer als das, was man sonst so gehört hat heute an Zahlen. Und Micho, du darfst...
Ja, es ist halt die New England Collection von Flores, den man Eric Rowe geholt hat. Es ist ein Veteran. Er ist noch vergleichsweise jung. Von daher ist es okay. Er ist jetzt kein übermäßig guter Spieler. Scheint wohl der Favorit zu sein auf dem Boundary Corner, also auf den ersten Platz neben Xavier Howard. Generell wahrscheinlich eine solide Verpflichtung, aber auch nicht wirklich dramatisch was für die Zukunft. Die Frage ist, er ist wahrscheinlich besser als Jaylen Davis, als Torrey McTyre. Die hatten ihre Chance, haben sie eher nicht genutzt, beziehungsweise für die wird es sehr, sehr schwer. Tyler Patman ist dann auch noch vor denen und das ist jetzt die Geschichte. Ich sage, wir haben jetzt zwei erfahrene Veteran Corners geholt, die unseren jungen Spielern vor der Nase stehen. Zum Beispiel einen Montrell Hartage, der auch als erste Option als Backup für Bobby McCain jetzt gilt, der zu sich mit Tyler Patman als darum streitet, wer erste Backup-Position auf Cornerback ist. Aber damit sind die Plätze ja fast schon vergeben. Und da weiß ich nicht, ob es nicht einer von den Veteran Corners erstmal getan hätte im Zuge unseres Rebuildes. Ne? Weil wir sind ja nicht im Win-Now-Modus. Tobi.
Guter Mann kann neben einem sehr guten Nebenmann glänzen. Stephon Gilmore gezeigt. Solide. Ist gut, dass er nur ein Jahr da ist. Dann kann er sich beweisen. Wenn er es zeigt, bleibt er. Wenn er es nicht zeigt, ist er nächstes Jahr wieder weg.
Ja gut, wenn er es zeigt, kann er auch wieder weg sein.
Dann geht er wieder zu New England, ne?
Für teuer Geld.
Das glaube ich nicht. Das können die sich nicht leisten. Die haben ihren Capspace so dermaßen ausgereizt momentan, also die sind, was das angeht, sie müssen den alten Mann ja schützen und ihm diverse Ziele an Hand legen. Dann müssen sie zwischenzeitlich für eine Woche sich verschiedene Spieler holen und denen dann noch Geld bezahlen. Also, naja. Es läuft nicht alles optimal in New England. Sagen wir es mal so.
Das ist natürlich schade.
Finde ich sehr schade. Ja. Aber
etwas ist faul im Staat in New England.
Na, das ist ja nichts Neues.
Nein, aber... das vielleicht ein Vorgriff als Bold Prediction. Ich würde mir dieses Jahr sogar wünschen, dass sie in den Super Bowl kommen, nur weil ich mir sicher bin, dass sie in Miami wieder verlieren.
Wow, nee.
Ist dir das Risiko zu groß?
Ja.
Nein.
Also das möchte also, ich einfach nicht. Ich will einfach nicht diese Farben in einem Super Bowl-Match in Miami hängen haben. Nee. Möchte ich einfach nicht. Also da bin ich ehrlich, möchte ich nicht.
Naja.
Ja, gebe ich Rico recht.
Ja.
So.
Sie haben ja jetzt Eric Rowe nicht mehr von daher.
Ja, deswegen. Da haben wir sie nicht. Gut. Jetzt haben wir die Defense auch abgefrühstückt und jetzt würde ich euch einfach die gleiche Frage stellen wie bei der Offense. Wie bewertet ihr die Free Agents, die gekommen, die gegangen sind, das gesamte Konstrukt der Defense? Tobi, du darfst diesmal anfangen.
Naja, ne? Wie bei der Offense auch. Man hätte mehr machen können, gerade auch bei den Edge-Defendern, aber wir haben eine gute Defense, keine sehr gute. Ich denke, dass wir mit einem defensive-minded Head Coach und dem System, was sich da momentan entwickelt, gut fahren. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, das, was Burke letztes Jahr da abgeliefert hat, wie soll das noch schlechter werden? Wie soll das schlechter werden?
Das ist wohl wahr.
Das geht nicht. Das kann gar nicht mehr schlechter gehen. Also, ich bin da wieder optimistisch.
Gut, Micho, du darfst auch noch deinen Senf zur Defense zu geben.
Also, Tobi hat natürlich recht. Schlechter als das, was wir letztes Jahr gemacht haben, kann es nicht werden. Was mich erstmal hoffen lässt, ist, wir haben eine verdammt gute Secondary. Da kann man nicht anders sagen. Howard, der ist jetzt schon im Training on fire. Keine Frage. Also, was man da hört, wirklich eine Interception nach der anderen. Fitzpatrick als Slot-Corner spielt auch herausragend. McCain macht sich als Free-Safety relativ. TJ McDonalds in der Hybridrolle als Strong-Safety-Linebacker auch sehr gut. Von Jones hört man noch nicht viel. Das muss aber nichts heißen. Unsere Secondary macht tatsächlich Hoffnung. Und das kann allein schon deswegen vieles abfangen, weil halt dann die O-Line länger halten muss. Allerdings, man fängt eigentlich immer bei dem Rebuild, man fängt immer an der Line an. Man bildet eigentlich von der Line aus nach hinten und da haben wir es umgekehrt gemacht. Klar, wir haben mit Christian Wilkins jemanden Gutes gedraftet. Inside steht das mit Taylor, der ja eigentlich ein Run-Stopping-Monster ist und Gotcho schon nicht schlecht aus, aber diese Defense-End-Position, da haben wir uns massiv verschlechtert. Und ich frage mich, wenn wir keinen Druck auf den Quarterback ausüben können, denn das sehe ich im Moment, selbst mit dem Scheme, mit einem neuen Scheme, wird es schwer, weil individuelle Qualität fehlt. Sehe ich auch unsere Secondary in Gefahr, also dass unsere Secondary auseinandergenommen wird, denn so lange kann man einfach keine Spieler covern, wenn kein Druck ausgeübt wird. Und das sollten wir uns vor Augen halten, dass wir da eventuell, dass es nicht heißt, von wegen uns Secondary scheiße, die Spieler sind scheiße oder sonst was, sondern dass es tatsächlich am Gesamtkonstrukt liegen könnte. Meiner Meinung nach haben wir uns dadurch tatsächlich verschlechtert. Denn das, was wir hatten, hatten wir schon vorher durch Christian Wilkins verbessert, aber in der Free Agency haben wir uns in der Defense verschlechtert.
Okay.
Nico, siehst du das auch so?
Ich sehe das an der Line auch so. Entschuldigung. Heute ist aber auch schlimm mit mir hier. Ja, an der Line haben wir uns halt verschlechtert. Ich glaube, dass unser Linebacker-Korb durchaus durch die Decke gehen kann in der jetzt kommenden Saison. Über die Corner oder unsere Secondary allgemein habt ihr auch gesagt, müssen wir nicht viele Worte verlieren. Das ist gut, sehr gut, zum Teil herausragend. Und dann hoffen wir, dass die hinten so lange dicht halten können, dass die vorne auch mal was machen. Und da wird es dann am Ende drauf ankommen. Das wäre so mein Fazit der Defense.
Naja, also wir haben ja noch den guten Robert und Cam Dieke. Der alten Fettsack.
In der Pipeline meinst du, ja?
Ja, also.
Ach, deswegen ist er auch noch nicht da, weil der in der Pipe stecken geblieben ist.
Ja, richtig, genau. Der ist, um das nochmal allen auf den Schirm zu bringen, das ist ein ehemaliger First Rounder von den Cardinals, der im letzten Jahr eine Verletzung hatte und dann nach der Pause zwischen seiner Verletzung und jetzt wohl einen Trainingsplan mitbekommen hat und wie man gehört hat, ist er. Das kann man sich jetzt aussuchen, wie man den Herren leiden kann. Entweder zu faul gewesen, um seinen Trainingsplan durchzuziehen und ist dadurch übergewichtig wiedergekommen. Oder er war halt durch seine Verletzung so sehr gehandicapt, dass er da gar nicht so viel machen konnte. Da gibt es zwei verschiedene Versionen. Auf jeden Fall hat Arizona ihn entlassen. Er steht jetzt auf der Straße und was man so hört aus dem Umfeld der Dolphins, man beschäftigt sich jetzt zunächst erstmal mit seinem Hintergrund. Das heißt, man macht Backup-Informationen und holt so ein bisschen was ein. Was holen wir uns da für eine Pfeife? Wenn wir ihn denn, holen. Die Zahlen sind nicht schlecht. Also er hat im letzten Jahr für Arizona bei, ich glaube, 42% Snaps, die er gespielt hat, 32 Tackles, 4,56 gemacht. Der würde auf jeden Fall helfen, wenn er denn das bringen kann und die Work Ethic mitbringt, die Flores haben will. Ich habe in der Facebook-Gruppe leichtfertigerweise gesagt, er sieht Miami nur auf der Landkarte. Wenn er jetzt dann da steht, naja, gut. Ich und meine Bold Predictions, ne?
Das läuft.
Das läuft super. Von daher, naja, man wird sehen.
Gut. Was ich sonst allgemein, Tobi, hast du noch Zahlen allgemein zur Free Agency für die Miami Dolphins oder springen wir weiter?
Man muss generell auf jeden Fall erstmal festhalten, dass wir neben den ganzen Picks, die wir so auf dem Weg noch eingesammelt haben, auf jeden Fall in dieser Free Agency dafür gesorgt haben, dass wir nächstes Jahr fett und ordentlich werden zuschlagen können. Wenn man davon ausgeht, dass uns Rashard Jones nächstes Jahr dann auch noch verlässt, wovon ich eigentlich schwer ausgehe, womit ich schwer rechne, dann wird unser Cap Space im nächsten Jahr gewaltig sein. Also da werden wir zusammen, glaube ich, mit den Colts, die aber auch ausgeben müssen, werden wir da so ziemlich die sein, die am zur Verfügung haben. Und dann muss man mal gucken, was wir damit machen.
Es bleibt also spannend.
Das auf jeden Fall.
Gut. Wunderbar. Möchtet ihr noch abschließend zum Großthema der heutigen Folge etwas sagen? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit oder ihr möget für immer schweigen.
Naja, wir könnten ja überlegen, im nächsten Jahr wird ja wahrscheinlich auch ein Quarterback mit Drew Lock, ein ehemaliger Second-Round-Pick, Free Agent, ob man nicht dann... Nein, ich lasse das Thema jetzt sein. Ist okay.
Nice one.
Der war gut. Durch die Hintertür.
Hat das doch geschafft, ey.
Das ist einfach nur herrlich.
Ja, also jetzt vielleicht alle mal kurz aufgeklärt. Ich war nie ein großer Drew Lock-Fan. Ich habe mich immer für, wenn Leute gefordert haben, dass Drew Lock zu Miami kommen soll. Ich habe ihn mir gestern im Hall of Fame Game tatsächlich angeguckt und ich sage mal so, ich habe selten einen schlechteren Quarterback gesehen. Also ich glaube, selbst Nathan Peterman ist besser als Drew Lock. Fand ich ganz, ganz übel. Ja, und ja,
das wir belassen es erstmal dabei.
Dazu soweit sagen, genau. Und
in 2 Wochen rasiert er die komplette Preseason. Na gut, wunderbar. Aber sonst haben wir es jetzt abgefrühstückt, würde ich sagen.
Ja.
Gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, gibt's einmal das Thema der nächsten Woche. Und da gehen wir ordentlich, ja, mit der Keule durch den Laden und werden unsere Bold Predictions bezüglich des Records, bezüglich der Spieler, bezüglich allen möglichen Kleinigkeiten herauslassen, die Miami Dolphins betreffen. Wir werden jetzt vielleicht nicht gucken, welches Auto Brian Flores in 2 Jahren fährt, aber alles, was diese Saison passieren wird, werdet ihr nächsten Sonntag werdet ihr das alles hören. Also jetzt nicht am 4., sondern die Woche drauf. Da werdet ihr alles erfahren, was diese Saison passieren wird. Danach braucht ihr eigentlich auch nicht mehr einschalten, weil ihr wisst ja schon, was passiert. Ihr könnt vorher natürlich gerne eure Predictions dalassen oder wenn ihr irgendwelche Sachen zu Spielern habt, zu Trainern habt, zu den Miami Dolphins, zur AFC East, zur NFL im Allgemeinen, wenn es einen gewissen Zusammenhang mit Miami hat, lasst es uns wissen. Wenn ihr Predictions zu irgendwelchen bestimmten Sachen wollt, dann haut sie einfach raus und wir gehen darauf ein. Gut. Oder möchtet ihr noch irgendwelche Predictions jetzt schon raushauen? Oder möchtet ihr noch was zum Thema nächste Woche sagen?
Nö, ist vollkommen okay.
Nö, aber freut euch drauf. Es wird sehr lustig werden, denke ich.
Es wird episch und orakelhaft werden.
Es wird rekordverdächtig, oh, ja.
Definitiv, ja.
Gut, also alles, was mit Predictions zu tun hat, ne, unseren Record predikten, unseren Roster predikten und vielleicht so ein paar Bold Predictions. Ja, wobei Bold, nein, eigentlich realistische Predictions.
Ja. Natürlich.
Natürlich.
Ganz, ganz realistisch.
Ja, dafür bin ich bekannt. Gut.
Ich sehe schon, Drew Lock sagst du, wir kommen noch per Trade zu uns.
MVP Season. Genau. Nein, aber gut, dann haben wir es für diese Folge wieder gepackt. Wenn ihr sagt, euch gefällt der Podcast wunderbar und wir sollen bitte, bitte weitermachen, abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer, iTunes, auf Podigy, auf sonst wo, wo er sonst noch läuft. Das ist nämlich sonst nicht mehr viel. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Ihr erreicht Micho auf Twitter, ihr erreicht mich bei Twitter, ihr erreicht uns über die Miami Dolphins Germany, kommentiert da, schreibt uns da eine Nachricht, wir kriegen das alles voneinander. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei uns, wir gehen darauf ein und dann würde ich sagen, bis nächste Woche und mir bleibt dann auch nichts anderes mehr zu sagen als ciao, ciao und bis dancen.
Tschö.
Ciao, ciao.